Guten Morgen, Footballerei!
Moin, moin und herzlich willkommen zum wirklich letzten Fantasy-Frühstücksei dieser Saison. Erstmal freue ich mich, frohes Neues, Chris, Detti, schön, dass ihr auch dieses Jahr noch dabei seid.
Frohes neues Jahr.
Ebenfalls. Ebenfalls.
Wir konnten ja nicht sehr viel dramatisch feiern in der Fantasy-Liga. Wie habt ihr den letzten Spieltag verbracht?
Mit dir. Steige ich mal so ein, genau. Nein, wir haben ja in einer sehr kleinen, gemütlichen Runde auf unserer Riesenleinwand in der Hebebühne geguckt. Und ich fasse jetzt immer meinen letzten Fantasy-Spieltag so zusammen. Ich habe zweimal um Platz 3 und einmal um Platz 5 gespielt und ich bin zweimal Vierter und einmal Sechster geworden. hatte nicht mehr viel mit Spaß zu tun am letzten Spieltag bei mir.
Also schlecht angefangen, Detti, und dann noch nachgelassen, ne?
Ja genau, Detti ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich so wenig Spaß hatte.
Ja, bei mir war der Spaß zweigeteilt. Ich habe in meiner Heimliga, in der ich ja Commissioner bin und in der ich auch auf Platz 1 in die Playoffs eingezogen bin, um dann natürlich im Viertelfinale rauszufliegen, habe ich tatsächlich das Spiel um Platz 7 verloren. bin also Letzter in den Playoffs gewonnen, und zwar mit einem Score von, passt auf, 198-5 für mich zu 206. Bei uns ist so, da sind die Punkte ein bisschen anders verteilt, also es wäre jetzt nach einem normalen Scoring-System wäre es aber auch sowas wie 148-150. Ach, also ich sage mal so, Rashad Penny und Najee Harris in Woche 17 haben genau das Gegenteil von dem getan, was sie in Woche 15 gemacht haben, aber das war mir fast klar. Aber so ist Fantasy, that's Fantasy.
Sehr schön. Und ist auch gut so. Bevor irgendjemand fragt, wieso machen wir noch eine Sendung, obwohl die meisten Fantasy-Ligen schon vorbei sind, wir wollen gerne mit euch nochmal so einen kleinen Blick zurück auf die Fantasy-Saison machen, haben ein paar Awards uns ausgedacht, die wir heute Abend küren wollen, heute Morgen küren wollen, ich bin schon wieder völlig verwirrt hier, dann haben wir noch ein paar Fragen, die sich nicht nur um Fantasy drehen, und da würde ich natürlich gerne einmal anfangen. Wir fangen ja gerne mal mit so ein bisschen bunteren Themen an, oder musikalischen Themen.
Ein buntes Potpourri.
Ja, ein Strauß bunter Melodien.
Genau.
Detti, du wurdest gefragt zu deiner Filmmusikliebe. Und wieso es Ennio Morricone noch nicht in diesen Podcast geschafft hat.
Oh, jetzt hier, das ist aber ein harter Einstieg.
Ja, ich bin ja auf jeden Fall dafür, dass wir in der Offseason mal eine Filmmusik-Sonderfolge einbauen.
Da Andreas ja dafür. Von Esch fragt übrigens, das möchte ich nochmal festhalten.
Ja. Ennio Morricone, na gut, wenn es darum geht, wer sind die größten Filmkomponisten aller Zeiten, dann müsste, also ist er klar in den Top 3. Ich glaube, der hat in seinem Leben 350.000 Filmmusiken komponiert und darunter auch solche tollen Sachen wie Für eine Handvoll Dollar, Spiel mir das Lied vom Tod, zwei glorreiche Halunken oder zum Schluss noch mit Tarantino Django Unchained oder The Hateful Eight und so. Also den Respekt von mir kriegt der Mann natürlich selbstverständlich. Das Problem bei Filmmusikkomponisten ist, mir muss der Film halt auch viel bedeuten meistens. Da spielt die Musik dann meistens auch eine große Rolle. Also ist immer die Frage Huhn oder Ei, aber da gehören jetzt die Filme, bei denen Morricone die Musik gemacht hat, halt nicht dazu. Ich bin halt kein Fan von italienischen Western aus den 60er Jahren. Das muss ich gestehen. Und in der Sendung vor ein paar Wochen, als wir das angesprochen hatten, Thomas Newman, ich meine, der hat halt American Beauty, Green Mile, Erin Brockovich, Findet Nemo sogar. Also ich meine, das sind Filme, die fand ich halt großartig. Und mit John Williams, ich meine, Chris, da brauchen wir nicht anfangen.
Eben. Aber genauso wie du es gesagt hast, wenn du mich am Ende fragst, wer der Größte aller Zeiten ist, ist es John Williams, weil Star Wars das Größte aller Zeiten ist. So einfach ist es dann.
Ja, oder der Weiße Hai, oder E.T., Indiana genau. Jones, Schindlers Liste, Kevin allein zu Hause. Den habe ich, glaube ich, in den Weihnachtsferien 5 oder 6 Mal mit meinen Kindern anschauen dürfen und fand ihn dann auch besser als vorher, muss ich sagen. Also er ist wirklich großartig. Okay. Oder mein Hans Zimmer genauso. Ob jetzt Rain Man, Last Samurai, der kam, glaube ich, gestern Abend auf Kabel 1 zum 12. Mal, Gladiator, Dark Knight, Interstellar, Inception, das sind halt auch sensationelle Filme.
Kabel 1 das ist dann dein Lieblingssender, oder?
Ja, ab und zu, die haben halt viele Klassiker. Aber zu viel Werbung, Selbstverständlich.
Falls es jemand irritiert, Detti redet von linearem Fernsehen.
Muss ja, das gibt es noch. Aber der, ja. Also die Klassiker, die gibt es ja überall. Die gibt es ja auch auf Warner TV, gibt es jetzt auch. Habe ich gesehen, das war früher, glaube ich, TNT. Soweit ich weiß. Also, naja, da kam, kommt eine Frage der Erde, kam da, glaube ich, zum Beispiel vor kurzem.
Stark.
Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Passt auf.
Ich habe während der Weihnachtsfeiertage. Ich habe Rambo 2 geguckt. Das war
ja, ist doch herrlich. Wobei der First Blood,
also
der erste, der hat auch eine geile Musik und spielt in Washington State und er läuft dann da durch irgendwelche Vororte von Seattle, glaube ich. Und der ist schon stark. Das muss man schon sagen. Das, was danach kam, ist schwierig, aber.
Das Schöne ist, wenn ich einfach nichts sage, dann Detti, redest du einfach immer weiter und weiter über Serien mit kurzen Zwischenfragen von Chris. Und wir hatten den ganzen Podcast, ohne über Football zu reden, ne?
Nee, wir haben ja schon Spielernamen genannt, das reicht für heute, finde ich.
Eben, ich überlege gerade, ob ich einen Football-Film mit geiler Filmmusik und mit deiner einfälle.
Hä? Friday Night Lights, beste Serienmusik, die es gibt. Meine ich wirklich ernst.
Ja, Film, ich meine Film. Aber da haben wir ja Zeit zu überlegen.
Friday Night Lights war doch auch als erstes ein Film, oder nicht?
Mhm, ja.
Gibt es das Film auch, ja?
Ja.
Oder ist mir die Musik jetzt nicht im Ohr?
Nee, mir auch nicht, aber die Serie ist viel, viel, viel besser.
Das stimmt. Ich würde gerne anfangen mit den Awards, weil danach, da habe ich dann einige von den Fragen auch schon beantwortet und danach die Fragen machen. Ist das für euch in Ordnung?
Natürlich.
Wir müssen erst noch sagen, was für Awards wir denn verleihen, weil sonst denken die Leute, wir verleihen Filmmusik-Awards, was wir auch gerne machen können.
Wir wollen natürlich Fantasy-Awards. Wir wollen die Awards der Fantasy-Football-Saison 2021-22 machen. Natürlich nur der ersten 17 Wochen. Ich weiß, dass manche Fantasy-Ligen auch im 18. Woche haben. Die kann ich aber nicht ernst nehmen. Trotzdem beantworten wir gleich gerne eure Fragen.
Wir werden aber auch erklären, warum wir... Also nicht ernst nehmend halte ich für den falschen Ausdruck, aber warum wir davon abraten, das so zu machen, das müssen wir natürlich
dann immer sagen. Ich habe bei jeder Aussage nach Montag Angst, dass ich jetzt direkt einen Shitstorm kriege. Die Bengals Aussage, dass deren Feiern denen meines Erachtens nach zeigt, dass sie nicht die Einstellung für die Playoffs haben, hat mir ja schon so einen kleinen Shitstorm eingebracht. Von daher bin ich jetzt vorsichtig bei allem Weiteren, was ich sage.
You get what you ask for, buddy.
Ja. Wie man es in den Wald hineinruft. Genau.
Sehr schön, das halte ich aus nicht. Und ich glaube, wir hatten lange nicht mehr so viele Kommentare auf den Social Media.
Eben.
Es gibt keine schlechte Werbung.
Darum geht es ja auch manchmal ein bisschen, habe ich gehört. Sehr schön. Ich würde gerne anfangen, ich muss mal gucken, welche Awards wir anfangen. Ich würde gerne anfangen mit dem Sleeper of the Year. Detti, das ist ja so ein bisschen deine Kategorie gewesen. Was war für dich so der Spieler, den man am Anfang eine Chance gegeben hat und der am Ende dieser Saison unglaublich performt hat, viel besser als erwartet, viel höher als er in den meisten Ligen gedraftet worden ist?
Ja, also der Sleeper of the Year, der dann tatsächlich performt hat, mehr als das, ist für mich schon Hunter Renfrow gewesen. Also wenn du 99 Catches für 1025 Yards und 7 Touchdowns hinlegst, dann hat es natürlich seine Gründe. Die Hauptgründe sind natürlich zum einen Henry Rux, der sich dann selbst rausgenommen hat konsequenterweise und dann zu Recht rausgenommen wurde aus der Liga, hoffentlich für immer. Und natürlich aufgrund der Tatsache, dass Darren Waller sehr lange immer wieder ausgefallen ist. Ich glaube, der war die ganze Saison einfach nicht fit. Und dann hat einfach Renfrow genau das gemacht, was man dachte, dass Waller machen könnte. Und es gab Menschen, die haben Waller, glaube ich, Ende erste Runde oder in der zweiten Runde gepickt. Und da hätten sie Renfrow nicht nehmen sollen, aber ich glaube, Renfrow war sogar der Waiver-Pickup des Jahres oder einer der Waiver-Pickups, weil er halt meistens gar nicht gedraftet worden ist. Und eigentlich auch zu Recht. Das konnte man nicht sehen vorher.
Für mich war es ein bisschen bekannterer Name, aber ich finde, Deebo Samuel ist einer, der wirklich nach oben geschossen ist. Ich weiß gar nicht, in welcher Runde der bei uns gedraftet worden ist. Ich würde sagen, die fünfte oder so oder sechste. Und am Ende einer der Top-Spieler, ich glaube, er war im Durchschnitt der 36. Wide Receiver oder so, der gepickt worden ist. Also weit weg von der Spitze. Ich finde, Deebo Samuel ist am Ende mein Favorit, glaube ich.
Ja, also meine Antwort wäre auch die von Detti gewesen. Und zu Deebo Samuel hatte ich ja auch ein Gespräch vor der Saison, weißt du noch, Detti? Da habe ich dir geschrieben, dass in meiner anderen Liga mir jemand einen Top-Receiver geben will für Deebo Samuel, weil er ihn unbedingt haben will. Und dann habe ich Kenny Golladay mir andrehen lassen.
Das wirst du mir in 20 Jahren noch erzählen.
Nee, das befürchte ich, weil... das schiebe ich dir gar nicht in die Schuhe. Ich dachte, das wäre ein super.
Ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte es genauso gemacht, weil ich glaube, das Ding ist, wenn du Deebo Samuel, das Ding bei Samuel war natürlich zum einen, dass er tatsächlich 1300 Receiving Yards hatte. Also auch viele Big Plays, weil er hatte nur 73 Catches. Also das war jetzt nicht so. Bei Samuel hätte ich im Best Case gesagt, okay, der fängt ja vielleicht 100 Bälle, aber viele kurze Dinger mit Jimmy G oder Trey Lance, je nachdem, das war ja am Anfang der Saison nicht abzusehen. Aber dass der Typ halt 320 Rushing Yards und 7 Rushing Touchdowns macht, das war dann der Grund, warum er halt am Ende, glaube ich, der drittbeste Receiver geworden ist. Und mein Favorit vor der Saison war einfach Brandon Ayuk. Und letztlich hat er es dann so im letzten Saisondrittel dann bestätigt, was ich mir zumindest vor der Saison gedacht habe. Ich weiß, dass du mir das nicht vorwirfst. Ich sage nur, dass das wirklich eklatant war, weil natürlich der Vergleich Samuel Golladay und was dann dabei rausgekommen ist, das war schon spektakulär. Eine spektakulär beschissene Entscheidung. Das muss ich schon sagen, ja.
Wenn ich noch so ein bisschen drin hatte, bei mir in der Überlegung, und das war Javonte Williams. Den hätte ich auch nicht ansatzweise so erwartet. Aber irgendwie hat er dann auch nicht so krass überzeugt, finde ich, oder?
Nö, also ich hatte den gedraftet und es war okay. Aber es war, also er hat immer RB1 oder 2 gespielt, weil ich in der Liga einfach ein bisschen Probleme mit der Position hatte. Und das war auch okay. Das war jetzt nicht einer der von denen, die es verrissen haben. Kann ich nicht behaupten.
Also ich halte fest, Chris, du hältst dich auch an Renfrow, richtig?
Ja.
Dann würde ich das einmal so einloggen. Sehr schön. Dann die zweite Kategorie, und es wird es hinterher auch hoffentlich auf Social Media geben, da bin ich ganz sicher. unser Luis, der macht das schon. Die Fantasy-Gruft ist auch geil. Fantasy-Gruft-Comeback. Das ist deine Lieblingskategorie, die Fantasy-Gruft, und die Leute kommen wieder. Detti, wen hast du gesehen, der in diesem Jahr da rausgekommen ist?
Es gibt nur einen.
Es gibt ein paar Runner-Ups, aber an Cordell oder Patterson kommt man bei dieser Geschichte natürlich nicht vorbei. Wobei der Typ ja, also tiefer begraben als Cordell oder Patterson in einer Gruft konnte man gar nicht sein. Also das ist ja, der war ja weit davon entfernt, jemals Fantasy-relevant gewesen zu sein. Das heißt, er ist eigentlich kein Zombie, weil ein Zombie muss ja mal gelebt haben, oder? Vom Verständnis.
Ach so meinst du das?
Dann würde ich sagen Leonard Fournette, weil der ist Nummer 5 Running Back geworden, den hat nie einer ernst genommen, kam aus dem Nichts. Nicht ganz natürlich, der wurde gedraftet, aber das war halt so ein bisschen, naja, also wenn den jemand im Draft als RB2, also als seinen zweiten Running Back im Kader hatte, dann hat er schon ein bisschen gedacht, oh je, ich weiß ja nicht so, aber also man hatte, glaube ich, nicht so ein Sensationsgefühl. Und es waren, glaube ich, eher die Leute, die Wide Receiver-lastig gedraftet haben.
Aber
also dann würde ich Fournette nehmen.
Bei mir wäre es OBJ. Also für mich war der tot. Also der aus Fantasy-Sicht, der ging rein, hast gerade, endlich kommt er wieder aus der Verletzung, jetzt wird das was, und der hat dann irgendwie 13 Spiele gar nichts gemacht oder 12 Spiele oder was auch immer. Und wechselt dann zu den Rams und ist plötzlich wieder ein Top-20-Receiver, würde ich sagen. Vielleicht sogar Top 10, wenn die Saison länger gewesen wäre.
Das wäre dann so ein In-Season-Zombie aus der Gruft.
Genau,
also bei Fournette hätte ich jetzt eher so.
Genau.
Ja, okay. Jetzt weiß ich, wie du es meinst. Okay. Sag du mal deinen Tipp, weil dann überlege ich noch, weil dann trifft Fournette das nicht so ganz, glaube ich, diese Kategorie.
Also die Kategorie können wir ja auch argumentieren, wie wir wollen. Also ob die Gruft nun vor der Saison war oder danach. Ich finde, Foreman wäre noch einer, den ich so als Kandidaten hätte. Aber OBJ wäre mein, glaube ich, mein Favorit. Aber Foreman kam ja auch wieder mal durch Verletzung ganz spät wieder zurück und plötzlich war er da und hatte für viele in den Playoffs so eine große Relevanz.
Dann nehme ich natürlich Rashad Penny, das ist ja selbstverständlich. Also wenn es jemals einen Zombie gab, der auch nie wirklich relevant war natürlich, aber der hat den Leuten Fantasy-Titel gewonnen, also dann nehme ich, glaube ich, Rashad Penny. Und wenn Chris nicht einen Cardinal nimmt an der Stelle, dann wird es mich überraschen.
Ach so.
Und du weißt, wen ich meine.
Du meinst den Herrn Tight End?
Nee, ich meine den Herrn Running Back eigentlich eher.
So, Connor? Hatte ich auch überlegt, aber ich hatte den ehrlich gesagt von vorher nicht so schlecht in Erinnerung eigentlich.
Also der wurde gedraftet, Chase Edmonds. Jeder hat Chase Edmonds gedraftet. Also jeder, den ich kannte, hat Chase Edmonds gedraftet. Zwar relativ früh sogar teilweise.
Stimmt.
Aber die Gruft, aus der Connor kam, war eher die Krebserkrankung vor ein paar Jahren.
Der Grund für eine Gruft ist ja irrelevant, aber ja.
Das stimmt.
Dann wäre ich fast so ein bisschen, habe ich überlegt, hätte es auch ein bisschen auf Zach Ertz auf jeden Fall gepasst, weil der war ja irgendwie auch. Der war auch weg vom Fenster. Hat ja auch bei Eagles mäßig, da waren ja bei Goddard und weiß ich was. Dann nehme ich Zach Ertz.
Soll ja auch sehr persönlich sein, von daher eingeloggt nehmen wir so, finde ich sehr, sehr schön. Gucken wir mal, was haben wir denn noch für schöne Kategorien. Für mich wäre Waiting on It eine sehr schöne Kategorie, die ich auf jeden Fall noch mit reinwerfen möchte. Wir haben alle so Spieler, die wir bei uns im Lineup haben, wo wir immer gedacht haben, boah, jetzt habe ich hier so einen geilen Sleeper oder irgendjemanden, der irgendwie verletzt war und kommt dann während der Saison noch. Ich habe ich habe mehrere noch. Da gibt es unglaublich viele Spieler. Aber für mich persönlich war es auf der einen Seite Curtis Samuel, den habe ich wirklich am längsten getragen und dachte, irgendwann habe ich noch einen geilen Wide Receiver, der irgendwie sich wieder durchsetzt. Ja, Pustekuchen. Und der andere, Michael Thomas.
Ach so, stimmt.
Michael Thomas hat mir auch sehr weh getan. Die haben mich auch zu früh, Runde 6 oder so, 5, 6. Und dachte, geil, hast einen richtigen Star bei dir, den du spät gecatcht hast, der die ersten 4 Wochen durchhältst und dann kommt er wieder von der IR und alles wird gut. Also für mich ist es ist der Waiting on It-Spieler, glaube ich, Michael Thomas.
Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, das stimmt.
Ich habe lange gewartet und es ist nichts gekommen.
Müsste aber eigentlich der Curtis Samuel Award sein, finde ich. Weil wir das auch durch die ganze Saison so getragen haben. Und er war immer wieder ein Running Gag in der Sendung. Also das ist natürlich... Aber okay, ich persönlich hatte keinerlei Erwartungen an Curtis Samuel, deswegen trifft es wahrscheinlich nicht so ganz, aber...
Ich glaube, Michael Thomas hat auch viel mehr Leuten wehgetan.
Ja, klar. Kenny Gainwell, ja, das wäre meiner auch gewesen. Aber ich habe noch, glaube ich, einen anderen dann. Mein All-Time-Waiting-For-It ist das.
Ich hätte bei dir, Daddy, den Namen hast du vorhin schon genannt, hätte ich getippt, es ist Brandon Ayuk.
Naja, aber er hat dann, ab Mitte der Saison war er völlig okay, war dann Wide Receiver 2 und der hat dann auch am Ende den Leuten die Playoffs gerettet, sozusagen. Also auch überhaupt in die Playoffs reinzukommen. Also ich finde, bei dem war das nicht so dramatisch. Ich könnte jetzt Trey Sermon nennen, aber der war halt einfach ein scheiß Pick.
Stimmt, also das war der andere.
Aber Trey Sermon war so früh klar, dass der irrelevant ist, oder?
Es ist immer relativ. Also ich war da mal vor der Saison quasi beim Draft. Ich habe ihn in beiden Ligen sehr hoch genommen. Ich glaube Runde 5, weil ich dachte, das ist mein absoluter Supersleeper. Neben Michael Carter. Michael Carter hat mich nicht enttäuscht. Javonte Williams war ich immer zu spät. Also den hatte ich schon auf der Rechnung, weil ich dachte, okay, der geht relativ spät und könnte zumindest so 50-50 in dem Teddy Bridgewater-Team, also da wird schon was zu laufen geben. Michael Carter war völlig okay, war auch ein bisschen verletzt zu oft, aber Trey Sermon war eine Katastrophe. Ich dachte, die haben im Draft, sind nach oben gegangen, in der dritten Runde für den Running Back und dachte, okay, Kyle Shanahan findet den so geil, der tradet sogar hoch und Elijah Mitchell, was weiß ich, 2-3 Runden später, der ist halt auch noch da. Und dann verletzt sich Mostert, das war ja auch noch nicht klar, da dachte ich, jetzt ist Trey Sermon Season. Pustekuchen. Du hast Kenneth Gainwell, dann nehme ich natürlich mein All-Time-Waiting-For-It Paris Campbell von den Colts, weil vor der Saison. Also ich meine, okay, Michael Pittman, alles klar. Wer ist die Nummer 2? Wer ist im Slot saustark? Wer war im College zum Beispiel deutlich besser bei Ohio State als Terry McLaurin? Ich habe es 100-mal gesagt. Der Typ kann einfach nicht gesund bleiben. Ich werde auch nichts da wieder draften, ist mir scheißegal. Und T.Y. Hilton war auch kein Thema. Dachte ich, okay, vielleicht wird das. Ist er natürlich nicht geworden. Paris Campbell ist mein Pick. Und Kenny Gainwell müsst du noch dazu sagen, weil den hätte ich auch gehabt, Chris.
Ja, Kenny Gainwell wär meiner. Gebe ich aber ehrlich zu, habe ich mir bei dir abgeguckt und mich da ein bisschen schlau gemacht und dachte auch, ich habe den echt lang gehalten auch. Also bis man gar nicht mehr wusste, wer alles im Backfield bei Philadelphia spielt. Ab da habe ich ihn dann doch irgendwann gedroppt, als dann irgendwie der fünfte Running Back Name auftauchte im Touchdown.
Das Schlimme ist, wenn du an Jordan Howard und Boston Scott nicht vorbeikommst, also konstant. Ja. Kenny Gainwell hat, glaube ich, schon so ein, zwei Spiele gehabt, wo er viele Catches hat, gegen die Chiefs zum Beispiel, hat er, glaube ich, wahnsinnig viele Catches gehabt und Touchdown auch gemacht und so. Also, aber das hat ja mit Konstanz und kann ich denen einigermaßen mit Vertrauen aufstellen, überhaupt nichts zu tun. Und Jordan Howard, das wäre auch so ein Kandidat für einen Fantasy-Zombie. Also ich meine, Jordan Howard war eine Lachnummer, weil der Typ halt so langsam ist wie ein Stahlbetonträger, aber nein, dann ist der auf einmal RB1. Weil Miles Sanders auch nicht fit bleiben kann. Das war jetzt auch keine Überraschung.
Ja.
Jeder Gainwell? No. Does not.
Für die nächste Kategorie müsst ihr mir mal sagen, welcher Name schöner ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es das One Season Wonder nennen wollen oder den One Season Stand. Aber welcher Spieler wird diese Saison richtig geil gewesen sein? Aber wir wissen jetzt schon, nächste Saison, lasst die Finger davon.
Ui.
Da muss ich überlegen. Das ist wie in der Musik, weißt du, das sind wie in der Musik, da können wir direkt den Wechsel hinnehmen, die Künstler, die ganz schnell wieder weg sind.
Schade, ja. Schade, dass Antonio Brown nicht so richtig geil war, sonst hätte ich den genommen. Da also kann man sich ja ziemlich sicher sein.
Bin ich mir irgendwie sehr sicher, ist es Cordarrelle Patterson. Der hatte eine sensationelle Saison und für mich ist der, glaube ich, ich glaube nicht, dass der nächste Saison wieder die Rolle spielen wird. Ich glaube, der wird immer noch irgendwie seine netten Punkte machen, als Streamer ganz nett sein. Aber ich glaube, da werden sehr viele nächste Saison sehr enttäuscht sein, dass der. Das hat er auch schon am Ende der Saison so ein bisschen nachgelassen. Die Kraft war irgendwann weg. Aber die Rolle, die er da gespielt hat, die hat er davor irgendwie nie hingekriegt, obwohl alle ihn immer als den großen Spieler gesehen haben, war er am Ende nur ein Punt-Returner ganz lange. Und plötzlich war er jetzt Running Back, Wide Receiver, also was war er nicht? Und ich glaube, das wird er nicht wieder einnehmen. Und mein Gefühl ist eher lieber Finger weg.
Ja, mir fällt jetzt ehrlich gesagt niemand ein.
Nee, das Patterson ist klar. Also Patterson müssten wir eigentlich alle drei sagen, weil das sieht man ja jetzt schon am Ende der Saison. Also Patterson hatte, warte mal, ich habe es mir irgendwo sogar notiert. Patterson hatte dreimal über 20 Punkte. In den ersten 11 von den ersten 13 Spielen hat er über 10 Punkte. Einmal war eine Bye-Week und einmal war er verletzt. So. Und in den letzten 3 Spielen hat er immer unter 10 Punkte gemacht. Also das ist für mich teilweise unfassbar, was er da gezeigt hat. Und der hat ja Spiele gewonnen mit diesen dreimal über 20 Punkten und war sehr konstant. Wie gesagt, 11 von 13 über 10.
Der war ein Top 3 Running Back. Also der war wirklich sensationell gut am Anfang.
Ja, und deswegen.
Andere Kandidaten, über die ich mir noch Gedanken gemacht habe. Ich finde Jalen Hurts spannend. Ich glaube nicht, dass der fantasymäßig auf dem Niveau wieder punkten kann. Es gibt Gerüchte, dass die Eagles ja auch noch anderen Quarterbacks Ausschau halten. Mal gucken.
Die gab es immer. Ja.
Also, da kann ich mir vorstellen, dass da nochmal wirklich was passiert. Der andere Kandidat war für mich so ein bisschen Tua. Tua war zeitweise in der Saison auch irgendwie plötzlich gehypt, also wirklich diese 7 Siege in Folge und alle haben gedacht, geil, der ist da, ist fantasymäßig ein guter Punkt. Ich glaube, er hat einige Fantasy-Super Bowls zerstört mit diesen 4 Punkten. Wir können mal gerne Christoph Kröger fragen. Aber
naja, bei Krögi übrigens nochmal Nachtrag zum Finale. Da hatte, glaube ich, ich bin mir relativ sicher, dass Krögi Trey Lance sich holen wollte und den hat ihm aber Icke weggeschnappt für sein Platzierungsspiel vom Waiver. Deswegen musste er dann, glaube ich, Tour aufstellen. Ich glaube, das war nicht die Absicht, weil er hatte Jimmy G und er war sowieso sehr 49ers-lastig. Deswegen, glaube ich, hätte er wahrscheinlich Trey Lance genommen. Aber gut.
Trey Lance, glaube ich, hätte das, weiß nicht, ob es gewonnen hätte, aber er wäre deutlich dichter dran gewesen. Und
genau.
Also für mich Tour wäre auf jeden Fall ein Kandidat. Man weiß auch nicht, was die Quarterback-Situation da macht, wo der dann landet, wie der dann aussieht. Er hat jetzt schon einfach sehr viel Licht und Schatten gehabt in alle Richtungen. Könnte auch noch einen anderen Award für uns bei uns bekommen. Aber das wäre für mich ein Kandidat, den ich auch mir sehr, sehr gut da vorstellen könnte. Also, dass der nächste Saison gar nicht mehr liefert, das wäre schon vorstellbar.
Gut.
Dann bleiben wir aber bei Cordarrelle Patterson for all of us. Habe ich jetzt verstanden.
Ja, finde ich auch.
Sehr schön. Dann machen wir weiter mit dem Mister. Ich weiß gar nicht, Inkonstanz wäre, glaube ich, das richtige Wort. Also ein Spieler, auf den man sich einfach nicht verlassen konnte. Wenn man ihn aufgestellt hat, macht er keine Punkte. Wenn man ihn nicht aufstellt, haut er alles weg. Was waren bei euch so die Spieler, die euch da sehr, sehr weh getan haben?
Ich würde es übrigens Mister Unkonstant nennen.
Mister Unkonstant.
So.
Okay.
Oder Mister Inkontinent.
So, Mr. Inkontinent, also
wenn du dich da auskennst, dann bin ich gespannt auf die Diskussion. Da könnten wir Schlagzeilen.
Entschuldigung.
Jetzt möchte ich aber von dir auch die erste Antwort hören, Chris.
Bitte.
Boah, ich überlege gerade. Also einer der Spieler, der ehrlich gesagt mein RB1, also mit Dalvin Cook war ich nicht so zufrieden, wie ich es hätte mit meinem Erstrunden-Pick auf Platz 3 sein müssen. So würde ich es mal formulieren. Also er hat dann hinten raus wieder noch ein paar Spiele gehabt, die gut liefen, aber es war echt zeitweise durchwachsen, finde ich.
Ich würde Ja, ich würde da einen überraschenden Namen ins Spiel oder in den Ring werfen, weil der eigentlich so der beste Waiver-Pickup des Jahres war. Elijah Mitchell von den 49ers, aber er war unfassbar unbeständig. Der war sechsmal out. Also das Problem, was ich bei dem auch für die weitere Zukunft in der NFL sehe, ich weiß nicht, ob dieser Körper dafür gebaut ist, Running Back in der NFL zu sein. Der hat im Endeffekt dann genau das gemacht, was Trey Sermon offensichtlich nicht machen kann. Er ist halt unfassbar schnell, er hat einen super Speed, den eben Raheem Mostert, der ja davor, glaube ich, bei 5 oder 6 verschiedenen NFL-Teams war, bevor er dann bei den 49ers letztes Jahr überraschend stark und konstant gut gewesen ist. Also Shanahan steht auf Speed, deswegen verstehe ich nicht, warum er dann Sermon nimmt, wenn er das anscheinend nicht hat oder die Vision nicht hat, kann auch sein. Aber Eli Mitchell war sechsmal, hat er gar nicht gespielt und hatte sechsmal über 15 Punkte. Und das ist für mich die Definition der Unbeständigkeit. Also der hat ja nicht unbedingt Spiele gewonnen, aber war ein großer Faktor oft, hat dann aber schon in der Saison dich oft genug im Stich gelassen. Und deswegen weiß ich nicht, ob sich das jemals ändern wird. Wenn er spielt unter Shanahan, dann ist er eine absolute Granate, das kann man sagen.
Bewerten wir das denn sozusagen abhängig zu den Erwartungen? Weil ich meine, generell kann man sich jetzt über Devin Cook war Nummer 15 am Ende overall, aber genau das, was Daddy sagt, wenn einzelne Spieler halt eben viel mit Verletzungen sind oder eben auch Spiele dabei sind, die es einen dann wirklich kosten, dass er gar nicht performt, das meine ich.
Ganz nach deiner Wahl, Chris, das darfst du entscheiden.
Dann ist es Cook.
Bei der Unbeständigkeit kannst du DK Metcalf auch mit reinnehmen. Der ist am Ende Nummer 13
bei dem Receiver. Habe ich auch aufgeschrieben. Ist für mich definitiv, genau. Also es sind ja so Teams. Ja. Also ich finde das ganze Running Back Core von den Eagles, auch von den Bills könnte man da nennen, die alle irgendwie, du weißt nie, was du da kriegst. Ich finde, man könnte auch diskutieren über Ramondre Stevenson und Damien Harris bei den Patriots. Bei mir ist es immer anders geworden. Ich hatte zwei Spieler. Einer ist DK Metcalf, den ich echt inkonstant finde. Der andere ist Kyle Pitts, war als das große Tight-End-Wunder angekündigt und hat so eine richtige Saison gehabt. Also ich weiß, alle, die ihn haben, haben gekotzt, wenn er wieder irgendwie da nur 0,3 Punkte gemacht hat. Auf der anderen Seite hat er teilweise Spiele gehabt. Ich erinnere mich an meinen London-Besuch, wo ich dachte, wow, was war das denn?
Ja, Kyle Pitts ist aber halt der beste Rookie-Tight-End seit Jeremy Shockey. Trotzdem, und da werden die meisten gar nicht wissen, wer das ist.
Trotzdem.
Also da finde ich, ist eine Erwartungshaltung.
Mr. Inkonstant. Das ist ein Rookie-Problem, okay. Bin ich völlig bei dir. Und es ist ein Problem.
Als Tight End, ja.
Und es ist ein Problem, klar, dass du die Atlanta Falcons hast und er könnte auch noch der Mr. Future für mich werden. Das ist die nächste, übernächste Kategorie. Aber das ist dann am Ende die Frage. Für mich ist er erstmal aus Fantasy-Sicht, in echt sensationeller Spieler, in Fantasy-Sicht anstrengend.
Anstrengend, finde ich schön.
Nachtrag zu Metcalf übrigens noch, der hatte viermal unter 10 Punkte und viermal über 20. Und hat halt dann in Woche 17, wenn man es mit Metcalf, also ein Freund von mir, hat das geschafft, ins Fantasy-Finale zu kommen und hat dann letztlich in einem normalen Scoring-System, glaube ich, auch deutlich über 150 Punkte gemacht. Da war Metcalf ein Grund dafür, aber Russell Wilson könnte man genauso mit reinnehmen. Also es gibt da einige Spieler, ja, die wo auch die Erwartungshaltung eine andere war. Ich finde, das kommt
Crowder,
da noch mit rein.
Crowder und Davis als Duo könnte man auch reinnehmen.
Also wenn du Daniel Metcalf nicht nimmst, dann nehme ihn ich. Eli Mitchell ist dann zu verwirrend, weil der war der beste Waiver-Pickup des Jahres. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war er halt wahnsinnig unbeständig. Also ich gehe dann mit DK Metcalf, weil da wird jeder wissen, was ich meine. Jeder, der ihn hatte, zumindest.
Wenn ich jetzt mit Cook gehe, fragen sich einige, was da los ist. Ich mach's trotzdem. Weißt du was? Ich mach's trotzdem. So.
So merkwürdige Entscheidung, Chris, sorgen für Engagement, habe ich gehört.
Ja, siehst du.
Und das ist ja Frage, das Wichtigste.
Sind das zwei Kategorien oder ist das für euch eine Kategorie? Fail of the Year, Bust of the Year. Ist das für euch eine? Ich finde, man könnte Fail of the Year sagen, sodass einer richtig schlecht war. Und Bust of the Year wäre eher so jemand, den man mit ganz viel Hoffnung gedraftet hat. Aber es könnte auch das Gleiche sein. Wie seht ihr das?
Ich würde da eine Kategorie
draus machen. Ja, ich würde auch eine draus
machen. Nehmen wir sie Fail oder Bust?
Bust.
Bust.
Bust of the Year. Was ist dein Bust of the Year, Chris?
Mein Bust of the Year. Muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. So was Schlimmes, so richtig schlimm. Also mir fällt Kenneth Gainwell wieder ein, aber das war jetzt nicht jemand, auf den ich sozusagen mein Team aufgebaut hatte. Weil es müsste ja schon jemand sein, der einen richtig hat hängen lassen, oder?
Nicht unbedingt. Ich glaube, da kommt auch jemand rein, den du halt vorher sehr gehypt hast oder der für dich halt auch sehr weit oben stand. Da gehört Gainwell dazu, aber Gainwell war halt einfach ein Sleeper, so wie Sermon ja auch.
Genau.
Also Das wäre dann schon eher, keine Ahnung, ein Receiver, den du ganz weit oben gesehen hast, den du sehr früh gepickt hast.
Naja.
Ich muss da mit Calvin Ridley gehen. Natürlich ist der Grund dafür nachvollziehbar, ändert aber am Ergebnis nichts. Und Ridley war auch, bis es dann dazu kam, durchschnittlich, also er war, also der hätte theoretisch vor der Saison, war da für mich Top 3 Receiver, weil Julio ist weg und er hatte schon bewiesen, dass er mit Julio oder wenn Julio in der Vergangenheit out war, war es nicht so, dass er darunter gelitten hat, dass die Defense sich auf ihn konzentrieren konnte, also er hat trotzdem abgeliefert und das hat er auch nicht getan, bis er dann aus privaten Gründen sich zurückgezogen hat, also ich muss da leider mit Ridley gehen, weil den hatte ich in der zweiten Runde gepickt, also es
ja,
nicht gut.
Auch wenn er mit den Anfang der Saison ganz gut gemacht hat, wäre es dann bei mir der Andrew Hopkins. Also auch wieder für den Preis, den ich dafür gezahlt habe, sozusagen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Hat er hinten raus einfach was komplett wertlos.
Ja.
Ach, dann ist die Sleeper-Entscheidung auch schwieriger. Aber naja, mal
gucken. Würdet ihr so jemanden im nächsten Jahr wieder draften? Also kriegt ihr so eine nächste
Keeper-Entscheidung, meine ich.
Oder?
Ja, das ist das, was ich meine. Also müsste man ja eigentlich, aber ehrlich gesagt zum Beispiel war ich total froh, dass ich nirgends den ersten Pick hatte, weil ich ein unglaublich schlechtes Gefühl bei Christian McCaffrey hatte. Und irgendwie muss man den ja dann trotzdem nehmen, wenn man Pick Nummer 1 ist, gefühlt. Ne? Also haben ja auch alle gemacht. Und es ist ja aber wieder so gekommen, wie man es von der letzten Saison eigentlich kannte. So. Deswegen.
Das Problem ist, man kriegt dann ja erstmal wieder in der 12er Runde den 24. oder 25. Pick, den 24. Pick. Man kriegt in größeren Ligen sogar fast den 30. Pick nur. Oder drüber, und das tut eben so weh, wenn man weiß, dass das so eine Bust-Chance gibt.
Das wirft einen total zurück.
Eine User-Frage, und ich hole mir den Namen raus, dann können wir das sozusagen hier im Zusammenhang irgendwie angehen, war eben genau diese Frage, nach CMC als Number One Overall keine Verletzungsgeplagten mehr an 1 nehmen. Für mich ist ein Verletzungsrisiko oder Injury ist ein Skill, muss man mit einberechnen. Also das ist ein Risiko, was man eingeht, was man sich überlegen muss. Und das ist genau eins der Themen und klar. Also auch wenn das punktemäßig das höchste ist, muss man mit einrechnen und sich überlegen, welches Risiko geht man da ein. Wie seht ihr das?
Voll. Also genau, deswegen, wie gesagt, ich bin froh, dass ich es nicht machen musste, weil am Ende hätte ich wahrscheinlich CMC genommen, aber eigentlich hätte mir mein Gefühl gesagt, dass die Finger von dem. Und
Also overall, Detti, sag du nochmal.
Naja, das ist ganz schwer. Also ich glaube, das kann man wirklich auf Running Backs reduzieren, die Frage.
Ja.
Also ein Receiver, der verletzungsanfällig ist, naja, dann ist er wohl auch nicht für die Liga gebaut. Aber so ein Kreuzbandriss, den gibt es schon mal. Aber das war es dann, glaube ich, auch. Aber hier Running Backs haben halt natürlich ein vielfach höheres Risiko da, verletzt zu werden. Und wenn ich jetzt mal so die Top-Runningbacks durchgehe, dann hast du natürlich Jonathan Taylor in seinem zweiten Jahr. Bis jetzt war er nicht verletzt. So. Jetzt hat er das erste Mal einen massiven Workload gehabt. Das war letztes Jahr auch nicht so. Kann ich mich noch erinnern. Da hatte ich ihn in einem Team. Zum Schluss hat er super abgeliefert. Erste Saisonhälfte war er in dem Committee. Austin Ekeler war in seiner Karriere schon oft genug verletzt. Ist zweitbester Runningback geworden. Najee Harris, Rookie, mit dem Workload durchgekommen, hat jedes Spiel gemacht, überraschenderweise für mich. Mal sehen, wie es weitergeht. Joe Mixon auf Platz 4, der war so ein Bust. Jeder hat gesagt, frag mal Lenny, jeder hat gesagt, ja, du mit deinem Joe Mixon. Er war auch jetzt wieder angeschlagen, aber er hat halt dann im Endeffekt meistens gespielt und hat 1200 Yards und 13 Touchdowns gemacht. Also der ist eigentlich so das Exempel für einen verletzungsanfälligen Running Back, der schon in seinem, glaube ich, 5. oder 6. Jahr mittlerweile ist. Zeke Elliott, immer verletzt, gefühlt. Saquon Barkley, immer verletzt,
also
gefühlt.
Saquon Barkley ist für mich overall der größte Bust des Jahres. Also für die meisten. CMC hat irgendwie jeder schon erwartet. Aber Saquon Barkley kommt wieder, ist der Spieler dieses Teams. Und der hat nicht nur Nico, sondern, glaube ich, ganz viele andere auch super, super stark enttäuscht.
Also wenn du halt sicher, absolut sicher sein willst, wenn du das als Argument für den Top-Pick nächstes Jahr nehmen willst, dann bleiben halt nicht viel übrig, das wollte ich damit sagen. Also du hast Nick Chubb, der meistens spielt und selten verletzt war bis jetzt. Alvin Kamara zählt da auch nicht mit rein, finde ich. Aaron Jones ist selten verletzt, aber ist halt jetzt wirklich in einem Committee mit AJ Dillon. Ich glaube, das wird sich nächstes Jahr nicht ändern. Und so weiter und so weiter. Also es bleiben halt nicht viel übrig. Und wenn es danach geht, dann ist für mich Jonathan Taylor, Najee Harris,
Ja, wobei, da muss man auch erstmal gucken.
Die Top 2 nächstes Jahr.
Also ich will meinen Bust of the Year noch sagen, und der ist auch relativ einfach in drei Ligen gepickt und am Ende seit Thanksgiving verletzt, Darren Waller. Also der hat mich maßlos enttäuscht und glaube ich auch in sehr vielen Ligen bessere Platzierungen gekostet.
Ja, klar. Deswegen Hunter Renfrow. Das eine passiert nicht ohne das andere, bin ich mir absolut sicher.
Oh, ich glaube, Renfrow wäre auch so stark, aber klar, die Zahlen hätte er nicht aufgelegt. Und Foster Moreau war auch einer unserer Sleeper-Ankündigungen ziemlich nach hinten losgegangen. Der hat ja gar nichts gemacht.
Ich habe es nochmal versucht gegen Daddy.
Der Moreau Desperation Pick, weil du Alex Collins hattest. Da hättest du mich nur anrufen müssen. Da hätte ich gleich gesagt, das ist ja die Zeit, die Alex Collins Season ist vorbei.
Ach so, nein, aber den hatte ich ja eh nicht für die Aufstellung. Ja,
also. Ja, klar.
So, wollen wir weitermachen mit dem Fantasy Rookie of the Year. Wer ist euer Rookie?
Das ist für mich Ja'Marr Chase.
Ich dachte, einen Namen unterschreiben. Hatte ich schon gerechnet. Mhm. Für mich ist
Bin ich richtig Fan.
Für mich ist es Najee Harris. Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Daddy?
Ja, ich habe in den beiden liegen. Also, das ist für mich auch Najee Harris. Persönlicher Runner-Up ist für mich eine Mischung aus Michael Carter und Elijah Moore. Die fand ich beide teilweise ziemlich geil, aber halt auch leider zu oft verletzt oder am Anfang der Saison einfach nicht beachtet von den Jets. Deswegen schwierig.
Also Chase, glaube ich, Chris, ist für viele genau die richtige Entscheidung. Ich hatte ihn leider nirgendwo das Gefühl gehabt, dass ich ihn wirklich miterlebt habe. Von daher ist es dann so, das stimmt schon, ist richtig gerade. Aber auch der hatte ja so ein paar 3, 4, 5 Spiele, wo er nicht so doll war. Von daher fand ich Najee Harris jedes Spiel immer ordentlich abgeliefert. In Niederlagen des Steelers teilweise sogar über 20 Punkte gemacht. Das war schon sehr beeindruckend.
Nochmal kurz zu Harris, weil da habe ich mir auch mit Emily in der Wirtsballerei haben wir auch immer wieder über das Najee Harris Game gesprochen, wann es denn endlich mal kommt. Es kam in Woche 17 natürlich. Da war das sensationell. Ansonsten hat er 7-mal über 20 Punkte gemacht. Das ist sehr gut. Und 3-mal unter 15. Okay. Also der war aber schon sehr beständig, war der drittbeste Running Back im Fantasy. Also man hat sich fast noch mehr versprochen wahrscheinlich, aber ich glaube, die O-Line hat es einfach nicht zugelassen. Aber ich bin sehr gespannt auf nächstes Jahr mit dem neuen Quarterback, eventuell einer besseren O-Line. Der könnte wirklich am Ende dann gerade in Dynasty liegen, Najee Harris, let's go.
Ist er auch dein Mr. Future? Was ist für mich ein Mr. Future? Jemand, der jetzt noch vielleicht ein bisschen unter der Decke agiert und dann in Zukunft aber einen riesigen Sprung machen wird zur nächsten Saison. Also ganz oft ja die zweites Jahr Running Backs, die Receiver, die, was wir bei Ridley erwartet haben, der Number One Receiver geht raus und plötzlich steht er im Rampenlicht. Wäre das für dich auch Najee Harris?
Nee, da ist es Michael Carter. Man könnte natürlich Najee Harris genauso sagen, aber da ich Michael Carter auch nochmal ehren möchte, ist es eher... ich glaube, ich habe bei Elijah Moore auch ein sehr gutes Gefühl, aber ich weiß auch nicht, wie die Quarterback-Situation sich da entwickelt. Sie müssen mit Zach Wilson weitermachen und dann, ich weiß aber halt nicht, ob er ein guter Quarterback ist. Und Michael Carter, wenn er gespielt hat, wenn er fit war in der zweiten Saisonhälfte, wie gesagt, am Anfang durfte er nicht so ganz, aber 7-mal über 10 Punkte, einmal hat er 32 Punkte gehabt. Also wenn er darf, dann fängt der Typ dir halt auch 5 bis 10 Bälle im Spiel. Also ein kompletter Running Back. Ich hoffe nur, dass er nicht verletzungsanfällig ist, weil das war schon fast ein bisschen viel im ersten Jahr, weil er 3-mal gefehlt hat wegen einer Verletzung und wahrscheinlich jetzt ein 4. Mal in Woche 18 wegen der Concussion. 3-mal wegen Knöchel, 1-mal wegen Kopf. Ich wünsche ihm das Beste. Ich mag den Spieler total gern.
Chris, wer ist dein Mr. Future?
Ich habe überlegt, es muss sozusagen kein Rookie sein. Das haben wir uns jetzt
Es ist jemand, der diese Saison noch so ein bisschen unter der, also vielleicht am Ende der Saison überzeugt. Ich finde finde ich ein super Mr. Future, weil super spannend, wo der sich hinentwickelt, was der jetzt in den letzten 6 Wochen gezeigt hat, war sensationell. Also Amon-Ra St. Brown wäre für mich einer. Ich habe mich aber für KJ Osborne entschieden, aus der Genese dieses Podcasts heraus ist das einfach mein Mr. Future, was der gezeigt hat, seitdem er Number 2 Receiver der Vikings war sensationell. Ich glaube, mit einem Adam Thielen, der jetzt 32, 33 ist, glaube ich, dass Osborne nächstes Jahr eine deutlich größere Rolle einnimmt. Ich hoffe, dass sie einen Coaching-Wechsel haben, dass gucken, was Kirk Cousins da noch macht. Aber mit einem Jefferson auf 1, der gedoppelt wird oder den Nummer 1 Cornerback wegnimmt, glaube ich, dass Osborne eine sensationelle Saison nächstes Jahr spielen wird.
Okay, dann nehme ich Christian Kirk. Der war jetzt nicht völlig unterm Radar, war okay, konstant, aber nicht so, dass ich ihn, also war was für die Flex sozusagen. Aber ich glaube, dass der noch richtig wichtig wird.
Das ist die Cardinals,
oder? Den mag ich auch. Nee, ja, weiß ich nicht. Mag ich auch, seit er in der Liga ist eigentlich. Aber so richtig geklickt über einen längeren Zeitraum hat es bis jetzt leider noch nicht. Das stimmt, aber ein geiler Spieler. Den mochte ich als Rookie schon.
Ja.
Vor vier Jahren.
Ich mag ihn auch gerne. Ja. Und ich meine, weiß ich nicht, wenn jetzt AJ Green vielleicht dann irgendwann aufhört oder so, dann mal gucken. Ich glaube, dass der noch eine Zukunft
vielleicht
hat.
Vielleicht hilft ihm, dass du an ihn glaubst. Mehr als Mr. Future.
Ja, schön.
Wenn er schon so alt ist.
Wieder, ja. Schicke ich ihm eine E-Mail.
Ja, bitte.
Lass uns gerne weitermachen. Einmal mit dem. Ich habe noch zwei Kategorien, die ich euch vorher nicht geschickt habe. Also das entwickelt sich ja so ein bisschen im Kopf auch. Von daher, vielleicht fange ich mit den anderen Kategorien an. Lost My Heart Award würde ich gerne machen. weil mir fehlen so ein paar Namen, die wir in diesem Jahr einfach so unglaublich viel haben. An welchem Spieler habt ihr euer Herz verloren, der vielleicht dann nicht so viel performt hat, wie ihr es gewünscht habt, aber der auf jeden Fall euch irgendwie überzeugt hat? Und Detti, es gibt keine andere Antwort, die ich von dir akzeptiere, als Friermuth. Das ist dir bewusst, oder?
Genau, ich wollte fragen, ob wir auch Broke My Heart nehmen können, aber ich nehme natürlich einen Friermuth, Hans. Das ist doch vollkommen selbstverständlich. Das ist der Friermuth Award. Der Mut, wie ihn die Steelers-Fans rufen. Also der hat ja sogar schon einen Schlachtruf quasi. Im Stadion.
Ich muss noch überlegen, Daniel, was deine. Oder es ist sozusagen jemand, der mir das Herz gebrochen hat, von dem ich totaler Fan bin.
Nee, der
dir
dein Herz verliert. Ja, so. Im positiven Sinn.
So, ja. Im positiven Sinne.
Okay. So, dass auch so bleibt. Der hat es dir nicht gebrochen, sondern der hat dein Herz erobert.
Ich wollte gerade sagen, wieso hat Friermuth dir das Herz gebrochen? Das verstehe ich nicht.
Nein.
Mach du erstmal, Daniel.
Die Frage ist bei mir, also da ist es dann auch ein bisschen Herz gebrochen, so ähnlich wie bei dir. Bei mir ist es Cam. Ich habe nochmal irgendwie ganz groß die Liebe zu Cam Newton gefunden im Laufe der Saison und dieses I'm back und ich habe mich so dafür gefreut, ich habe mir direkt ein Trikot bestellt. Das wäre die eine Kategorie und ich bin mir nicht sicher, der andere wäre Justin Fields. Ich finde Justin Fields einfach auch geil. Der wäre so die andere Thematik, wo ich mir wünschen würde, dass der einfach nächstes Jahr richtig abgeht. Ich hätte Bock, den als Quarterback zu haben. Ich habe Bock, viel mehr Bears-Spiele zu sehen. Und mit London, mit dem Live miterlebt, ist der Trevor Lawrence auch dabei. Aber am Ende entscheide ich mich für ein letztes Mal für Chad.
Justin.
Aber ja, nein! Ja. Justin? Würdest du Justin sagen?
Ja,
Justin
ja auf jeden Fall. Von ihm hast du ja noch was. Cham ist ja eine Liebe, die ist zum Scheitern verurteilt. An den hast du das Herz verloren und hat es dir 3 Sekunden später schon wieder gebrochen.
Da hast du recht. Dann.
Und ich war derjenige, der gesagt hat, Daniel, lass dich nicht auf ihn ein, der wird dir nicht gut tun.
Ah, da hast du
recht. Saßen zusammen bei der Cola und dann habe ich dir das gesagt.
Und gesagt, nimm Justin Fields, der wird dich glücklich. Du meinst bei dir, deinem kleinen Biertower, oder?
Das ist richtig im Sinn. Dass ich mit Max getrunken habe.
Ich nehme Justin Fields. Justin Fields ist okay, das ist in Ordnung.
Justin Fields. Der wird dich glücklich machen, Daniel, der ist besser für dich.
Das stimmt.
Chris. Dann, ich nehme tatsächlich nochmal Jamar Chase. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich so Fan von ihm werde. Also, du machst ja immer dieses quer durch den Garten-Trikots bestellen. Aber tatsächlich ist der einer der wenigen, obwohl es ist halt ein Bengals-Trikot, deswegen wird es am Ende nicht passieren. Aber
ein Bengals-Trikot ist schöner als ein Cardinals-Trikot.
Ja, eben.
Ja, ja.
Deutlich. Geht, das.
Aber dann nehme ich den nochmal. Ich bin wirklich totaler Fan. Ich freue mich total, dass der dabei ist.
Ich finde es übrigens traurig, dass noch kein einziger Chiefs-Name hier gefallen ist bei den Awards.
Das ist deine Aufgabe, hallo?
Wird eigentlich auch nicht passieren. Ich befürchte. Also weil die Liebe bei den Chiefs-Spielern ist bei mir irgendwie eher in der Defense dieses Jahr aufgegangen. Aber naja.
Ah, aber dann würde ich aber einen Award noch einreichen.
Sören, schon sagst. Achso, tschö.
Ja.
Den Steel Curtain Award.
Head on the Desk Award wäre Dan Sorensen.
Den Steel Curtain Award für den besten IDP, den würde ich nachher noch gern mit einreichen.
Lass uns weitermachen. Erstmal mit dem MVP. Andre hat die Königs Award gemacht. Für mich ist der Königs Award gleich der nächste. Da geht es darum, das ist der Nummer 1 Pick 2022. Das ist für mich der König, den wir jetzt schon entscheiden. Was war euer MVP dieser Saison?
Tja, also es ist jetzt langweilig, wenn ich das schon wieder sage, ne? Aber einer von euch wird Najee Harris nehmen. Bin ich mir sicher?
Nee.
Jonathan Taylor, okay. Gefällt das?
Ja. Ach so, MVP. Ich war jetzt bei Rookie. Ja, natürlich, okay. Nee, dann ist es ganz klar Cooper Kupp, natürlich. Also da gibt es ja keinen anderen, meiner Meinung nach.
Daddy hat Jonathan Taylor, du hast Cooper Kupp. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön, weil dann kann ich nämlich meine Nummer 3 nehmen. Das ist Tom Brady. Ich finde, Tom Brady hätte ich, also dass der erfolgreich Football spielen kann, kein Zweifel. Dass der aber so eine Fantasy-Saison hinlegt und ich glaube wirklich den Top 3 Quarterbacks, teilweise der Beste, kommt ein bisschen auf die Punkte-Systeme an, sein kann, das hätte ich nicht ansatzweise erwartet.
Was mich überrascht in den letzten Tagen, du hast es ja auch am Montag nochmal gesagt, was völlig okay ist, die Aussage, die war auch nicht streitbar wie die anderen. Oder die andere. Aber ich hatte vor Wochen in der Montagssendung gesagt, für mich ist Tom Brady der NFL-MVP. Genau mit den gleichen Worten wie du. Also Punkt, fertig, aus. Man, glaube ich, unsere...
Punkt, Ende diese, aus war es bei mir, aber ja.
Punkt, Ende aus. Bei mir war es fertig aus gewesen. Also Brady hat jetzt 1.000 Passing Yards mehr als Rodgers. Der hat fast 5.000.
Die Diskussion können wir gerne aufmachen. Für mich ist dieses 0-9 gegen die Saints... Das Ausschlussgedächtnis.
Völlig in Ordnung. Ist ja eine rein persönliche Geschichte. Mich wundert es nur, dass er überhaupt nicht mehr in der Diskussion ist und jeder sich bei Rodgers jetzt einig ist und ob er, was er da neben dem Platz für Geschichten hat, ist ja bei dieser Diskussion völlig außen vor eigentlich, aber...
Most vaccinated player, meinst du?
Ja, also Brady hat 40 Touchdowns, Rodgers 35.
Die Diskussion, die ich da führen würde, also, wäre dieses Shutout-Game und die Interceptions. Also wenn ein Ja, das ist natürlich die Rodgers Spezialität, keine Interceptions zu haben. Aber das ist schon beeindruckend. Das war schon immer so. 4 Interceptions, glaube ich, für die gesamte Saison nur. Ja. Das ist schon, also die Quote ist einfach sensationell. Ich finde die Zahl an Yards und was auch immer hängt immer nicht nur am Quarterback, sondern auch wie viel Yards after Catch die
Nein, und bevor mich jetzt jemand kreuzigt, da kannst du nicht James Winston. Nee, ich sag nur, James Winston war jetzt auch kein MVP-Kandidat, weil er so und so viele Touchdowns geworfen und so viele Yards hatte. Das ist ja logisch. Nur, wie gesagt, nur ohne drüber zu diskutieren. Mich wundert es nur, dass Brady jetzt so gar kein Thema mehr ist und für jeden ist jetzt Rodgers safe. Ist aber völlig in Ordnung. Also Rodgers hat es schon auch sehr verdient. Aber Brady, finde ich, der ist so alt wie ich. Das heißt, mit fast 45 Jahren.
Du bist schon 45 Jahre alt.
Ja, das ist vollkommen richtig.
Dann nutzen wir die Chance so und gratulieren dir hier nochmal on air zu deinem Geburtstag in der letzten Woche. Herzlichen Glückwunsch, Stetti.
Herzlichen Glückwunsch, Stetti.
Ich bin mehr als ein halbes Jahr älter als Tom Brady. Und das halbe Jahr ist genau das, was mir fehlt. Sonst wäre ich jetzt auch noch active. Ich weiß zwar nicht, als was, aber...
Das ist völlig in Ordnung. Steel Curtain Award wolltest du gerne noch für den besten Defensivspieler. Wir haben ja IDPs gehabt, Individual Defensive Player.
Natürlich.
Da sind mir die Punkte jetzt gar nicht so wichtig. Ich nehme Chris Jones.
Okay. Naja, es ist ein Defensivspieler des Herzens natürlich. Das ist vollkommen klar. Und mir darf in der Fantasy-Sendung dieser IDP, das werden wir auch nächstes Jahr einführen, da bin ich ganz dafür. Das muss mehr Teil vom Fantasy-Football in jeder Liga sein. IDPs sind auch Menschen.
Finde ich auch.
Nee, ich finde auch die Diskussion, die wir vorher hatten, also wir haben ja diese Fantasy-Sendung gemacht und da waren Kollegen aus anderen Podcasts der Meinung, das ist ja eh egal, die picke ich als letztes. Ich finde überraschend viele Duelle am Ende durch den IDP, durch 15, fast 20 Punkte manchmal entschieden. Und da gab es echt beeindruckende Geschichten. Mein Spieler, den ich am Anfang gehabt habe, den hast du mir ja weggepickt, der Tief. Von daher habe ich dann keine Liebe für den IDP mehr gehabt und bin so gestreamt und irgendwie hatte ich da kein Glück mehr.
Du hast dann meinen genommen.
Ja, das war einfach nur aus Rachegründen gefühlt.
Ja, ja.
Aber ich bleib beim Steel Curtain Award, Chris Jones, das muss jemand von Kansas City sein, der spielt endlich wieder in der IOL, in der IDL, also der Innen, und hat da wieder die Power, die man sich von ihm erhofft. Kein Edge Rusher, das ist er einfach nicht. Finde ich gut. Und ich möchte jetzt von einem von euch beiden TJ Watt hören. Und von dem anderen Micah Parsons.
Achso, ja, das müsste man. Naja, reden wir jetzt über Fantasy oder nicht?
Nein, es ist völlig okay. Über Fantasy
natürlich. Okay. Nee, Fantasy.
Und dann möchte ich gerne den IDP nehmen, der mich über die Saison begleitet hat und das sehr zuverlässig, das war Bobby Wagner. Gedraftet und bis zum Ende durchgezogen.
Genau. Und das war auch, glaube ich, von diesen ersten, also sagen wir in unserer Liga, deswegen sage ich, es hängt vom Scoring-System ab. Also wenn du Ligen hast, wo dann der Sack mehr, also wirklich massiv Punkte generiert oder der Forced Fumble oder der Tackle for Loss. Also wir haben es, glaube ich, relativ klassisch konservativ gemacht, also Tackle-lastig, ein Tackle, ein Punkt, Tackle for Loss, halber Punkt und so weiter. Aber ein Sack bringt dir dann nicht 4 Punkte oder so, sondern, glaube ich, 2, oder Daniel? Bin mir nicht mehr ganz sicher.
Und das hast du entschieden, von daher weiß ich das.
Ja, irgendwie so. Ich glaube, 3 wäre vielleicht übertrieben gewesen, so habe ich es, glaube ich, in meiner Liga, aber okay. Und da ist so ein TJ Watt natürlich ganz vorne mit dabei. Aber ich habe immer Liebe für die Middle-Linebacker oder Inside-Linebacker. Und ich hatte Roquan Smith. Den habe ich dann irgendwann verabschiedet, weil er verletzt war. Und dann irgendwie auch mal Thanksgiving ist er, glaube ich, nach 3 Minuten raus. Und das habe ich ihm nicht verziehen, da habe ich ihn rausgeschmissen. Und dann habe ich Devondre Campbell genommen von den Packers. Und den würde ich auch nehmen, weil der sehr überraschend als zweitbester Inside-Linebacker hinter Deion Jones von Atlanta Free Agent war. Zack, nehmen sich die Packers, nehmen ihn halt und haben sonst keinen. Und dann hat er halt 102 Solo-Tackles, die meisten in der ganzen Liga. Also das ist schon massiv. Also nehme ich Devondre Campbell von den Packers.
Sehr schön. Jetzt kommt die Königskategorie, weil die hat so Implikationen fürs nächste Jahr. Was, wenn ihr in jeglicher Liga an Nummer 1 seid, was wäre euer Pick?
Ist krass. Es ist auf jeden Fall nicht CMC bei mir. So viel kann ich mal sagen.
Aber es ist schwierig. Naja, gut, also Jonathan Taylor.
Ja.
Austin Eckler oder Najee Harris, oder? Also ich meine.
Ich würde wahrscheinlich sogar zu Harris tendieren, wenn ich dran wäre. Ja. Wobei so ein Camara kann halt auch, ne? Jederzeit wieder.
Ja, klar.
Zu alter Form. Also ich bin mal, ehrlich gesagt, bin ich sehr gespannt, wie nächstes Jahr sozusagen diese Projection-Draft-Reihenfolge hier mal aussieht. Die hat, wissen wir inzwischen, hat nichts zu sagen, aber ich fand es trotzdem spannend, wie die gerankt waren.
Herr Daniel, gehst du mit Taylor? Eckler oder Harris? Oder ganz.
Also Eckler fällt für mich raus. Ja. Der hat immer schon zu viel Risiko an Verletzungen. Und ich bin gerade echt am Überlegen, wen. Also ich finde es so langweilig, ehrlicherweise, Jonathan Taylor zu nehmen.
Dann nehme ich nicht. Du nimmst.
Ja, also ich würde gerne irgendwie jetzt so einen smarten, ich überlege gerade echt, so einen smarten Typen raus der Tasche holen, wo ich sage, der wird richtig durchdrehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so, es wäre so schön, da irgendwie nochmal jemanden
irgendwo
kommt. Wahrscheinlich würde ich einfach Jonathan Taylor nehmen und muss ehrlicherweise sagen, da bin ich dann langweilig und werde dann durch den ersten Kreuzbandriss nach 3 Wochen bitterlich enttäuscht, aber
Die Frage, also man könnte noch einen Award machen, wer so der Überraschungstop 5 Running Back nächstes Jahr wird, aber wir haben ja noch ein paar Sendungen.
Das ist
ja ein
bisschen der Mr. Future, also das war für mich so ein bisschen die
Karriere. Die fand ich schon. Aber gerade bei Running Backs ist es schon sehr interessant und ich meine, da kann so ein DeAndre Swift völlig eskalieren, da kann Javonte Williams eskalieren, wenn Melvin Gordon nicht mehr da ist.
Na, ehrlich
da kann
gesagt,
Michael Carter eskalieren.
Es spricht auch nichts dagegen, Henry als ersten Pick zu nehmen, also wenn der dann wieder fit ist, ich meine, wenn der spielt, dann rollt er ja da durch. Also wahrscheinlich wäre das unter meinen Top 3 wäre der dabei, würde ich sagen.
Auch Nick Chubb wäre, wenn das jetzt klar ist, dass er die Nummer 1 wäre, total sinnvoll. Ich finde, auch ein Cooper Kupp könnte auf jeden Fall jemand sein, dem man da das anvertraut.
Aber wir wollen doch keinen Wide Receiver zuerst.
Also an Nummer 1.
Wenn ich zwei Running Backs bei mir auf
ach so, Keeper. Na gut, das ist was anderes. Das ist komplett richtig.
Finde ich übrigens auch ganz spannend, finde ich, David Montgomery, der am Ende richtig gut performt hat. Also gibt es echt zum. Aber.
Naja, James Conner.
Never.
Nein.
Wie siehst du David Montgomery? Was würdest du von dem nächstes Jahr erwarten, Detti?
Da hatte ich in irgendeiner Sendung, habe ich schon mal gesagt, als er sich verletzt hatte, das fand ich nämlich sehr schade damals, weil der mich brutal überzeugt hat. Also der sah so gut aus wie überhaupt noch nie, und zwar jetzt nicht, weil ich mich hinsetze und David Montgomery Game Tape studiert habe 3 Stunden lang, sondern das war in der Red Zone schon offensichtlich. Also immer, wenn ich zu den Pers geschaltet habe und dann wieder so ein 30 oder 20 Yard Lauf von Montgomery, sage ich, leck mir, was mit dem passiert? Der ist ja richtig spritzig, weil der sah immer aus wie das Pferd in Die unendliche Geschichte. Da wie hieß der? Artax. So sah der Montgomery aus. Aber der war halt der einzige Running Back bei den Bears die letzten Jahre. Deswegen war er für Fantasy super, weil er wahnsinnig viel Workload hatte. Aber dieses Jahr hat der mir richtig gut gefallen. Und sie haben ja mit Khalil Herbert auch einen super Backup gehabt. Aber der hat ja auch super gespielt, wenn Montgomery dann weg war. Aber ich finde, der hat einen richtigen Sprung gemacht, der Montgomery, weil Herbert hat dann kaum mehr Snaps bekommen.
Du hast mich überzeugt, ich nehme David Guter Montgomery. Mann. Wen nimmst du?
Was?
Ich nehme David Montgomery. Wen nimmst du?
Ja, Nummer 1 oder wie? Oder Nummer 1. Nummer 1. Ja, ich bleibe bei Jonathan Taylor. So.
Dann gehe ich mit.
Als Überraschungs-Top 10 oder Top 5.
Du hast Najee Harris, der ist eingeloggt, Chris.
Genau. Wollte ich auch gerade nochmal bestätigen. Na, ich hatte ja auch gesagt Henry vielleicht.
Ja, Derrick Henry finde ich super, super interessant dabei. Ich würde gerne auch noch den Namen Mooney irgendwo unterbringen, aber dafür haben wir nicht genug Awards.
Ja, der war...
Den hatte ich kurz bei Stole My Heart.
So ein Life-Savior war der vielleicht dieses Jahr.
Ja, Stole My Heart. Das
ja, noch, irgendwie sowas.
Vielleicht hätte ich den nehmen sollen, wäre lustiger gewesen. Naja, egal. Ja,
es gibt so ein paar Namen, die eigentlich noch fehlen. Ich finde, Elijah Moore ist jemand, den ich gerne noch genannt haben wollen würde.
Hatte Detti ja immerhin in die Überlegung einbezogen.
Genau, ich finde.
Das war eine Honorable Mention, war das.
Genau, ich finde, Devonta Smith könnte man nochmal nennen in irgendeiner Form. Der
Waddle.
Hat gezeigt, was für ein Produkt er hat. Jalen Waddle hat gezeigt, was da ist. Vielleicht, ich hätte vielleicht noch einen Award, und das ist, der ist ein bisschen für Chris extra. Chris mag es ja gerne, ein Team ganz viel zu nehmen. Was ist denn das spannendste One-Team-Duo? Wisst ihr, was ich meine? Zwei Spieler?
Ja, also Quarterback und Wide Receiver.
Spieler, ein Team, oder? Die einfachste Lösung wäre Burrow und Chase.
Ja. Aber es ist natürlich Kyler und die Andre Hopkins. Also.
Es ist natürlich Stafford und Cooper Kupp. Zack, haben wir wieder ein Award. Einloggen.
Das war wirklich, dann nehme ich. Ich bleibe bei Burrow und Chase. Das war ganz langsam zum Mitschreiben, damit wir hinterher nicht das hier verlieren.
Burrow, Chase hätte ich tatsächlich genommen, wenn du nach mir dran gewesen wärst.
Dann nimmst du Chris, was hast du gesagt?
Ja, ich nehme natürlich Murray und D-Hop.
D-Hop.
Okay.
Spacige, okay. Überraschende, junge, mich. Spritzige Auswahl, würde ich sagen. Ich hätte gerade gesagt, Murray und Kirk in der nächsten Saison, aber das geht ja auf diese.
Naja.
Eigentlich schon. Müsstest du eigentlich machen. Nein, T-Hop kommt schon wieder. Der kommt schon wieder zurück.
Natürlich, also überhaupt keine Frage. Hallo.
Weil mein löchriges Gedächtnis schon wieder vergessen hat, Detti, wen hattest du?
Stafford.
Ich muss Stafford, der war wirklich teilweise furchtbar. Der wäre auch so ein Kandidat für unkonstanter Player gewesen.
Du kannst natürlich auch Mason Rudolph und Freiermuth nehmen. Oder weiß ich, wer da nächste Saison
wird. Könnte ich auch nehmen, oder selbstverständlich.
Duck und Schulz.
Zach Wilson und Elijah Moore, wäre auch eine Möglichkeit.
Sehr Why schön. Not? Ich glaube, wir sind nach knapp einer Stunde sind wir am Ende dieser Awards angekommen. Es hat mir sehr viel Spaß
gemacht. Sind wir am Ende.
Wir sind natürlich noch nicht am Ende, aber wir sind am Ende dieser Award-Show. Ich glaube, wir werden das alles morgen nochmal posten, und ich bin wirklich gespannt auf eure Meinung. Schickt uns gerne zu bestimmten Kategorien mal eure Einschätzung. Da würde ich wirklich sehr gespannt drauf.
Postet es unter den jeweiligen Post. Kommentar. Das wäre doch top.
Und natürlich dieses Frage-Antwort-Spiel, wo die Leute dann immer anklicken können, wen sie genommen hätten. Ne? Dass wir das mal sehen.
Du meinst mit 3 Leuten und dann Oha.
Ja, genau.
Mir tut unser Luis ein bisschen leid bei den ganzen Social Posts. Aber das kriegt er hin. Da freue ich mich drauf. Grüße dich an Luis. Mhm. Du machst einen sensationellen Job. Wenn ihr euch gewundert habt, dass wir so viel mehr Grafiken, Quotes und alles Mögliche haben, Luis ist unser Mann, der uns da gerade unglaublich hilft. Auch einmal hier ein Shoutout an ihn. Vielen, vielen Dank dafür.
Go, mhm. Luis.
Go, Luis. Übrigens, zum Thema Awards. Nächstes Jahr, ich habe in der Liga, ich hab ihn behalten oder mir wieder geholt, clevererweise, für 2022. Cam Akers is flying around The New Champ. Mittwoch im Training. Nur so, mal so nebenbei. Den hatte ich als Keeper nämlich eingeplant für 2021. Und dann hat er mich verlassen mit seiner Achilles. Ich werde ihn immer lieben.
Ich habe ihn mir auch genommen und hatte gehofft, dass er sogar am Ende jetzt nochmal eine Rolle spielt. Hat er nicht, aber ich habe auch ganz lange drüber nachgedacht. Ich habe Michael Thomas nochmal geholt, Cam Akers, und habe dann noch meine Spieler gehabt zu überlegen, wenn ich jetzt, wir haben zwei Keeper bei uns, Daddy, welche zwei Keeper ich denn da behalten würde. Aber ich tue mich gerade schwer, jemand anders als Justin Jefferson und Darren Waller zu nehmen. Wobei bei Waller habe ich ein bisschen Angst.
Ja, ich habe in meiner Liga einen Keeper, weil ich finde, das reicht auch. Also genauso wie einen IDP. Das ist für mich so ein gutes Maß. Da findet auch jeder einen, auch wenn er sich mit Defensivspielern nicht so gut auskennt. Aber einen von 14 Linebackern wird er schon finden, so ungefähr. Aber da habe ich Cam Akers und Najee Harris. Und leider werde ich dann natürlich trotzdem mit Najee Harris gehen. Aber ich habe Rashad Penny noch. Vielleicht, nein, Scherz.
Next season ist Rashad Penny season. All day long.
I doubt it.
Wie machst du es? Was finde ich ganz spannend, weil für andere Teams, die auch Keeper haben, wie ist das dann im Draft, wenn jemand nur einen Keeper behält, dann kriegt er ja sozusagen einen Draft-Pick wieder. Ist das dann ein First- oder Second-Round-Pick und er pickt sozusagen vor allen anderen oder schiebst du es nach hinten?
Nee, der First-Round-Pick ist weg sozusagen. Viele oder ich glaube sogar die meisten machen so, dass du den Draft-Pick, den du für den Keeper, also an der Stelle, an der du ihn gedraftet hattest im Vorjahr, der ist dann weg. So. Das führt dann dazu, dass die Leute halt so diese Jams, also diese Sleeper, die dann überraschenderweise total überzeugt haben, so ein Elijah Mitchell, wenn der überhaupt gedraftet wurde, ist nämlich dann die nächste Frage. Aber ja, solche Spieler werden dann immer gekeept. Und ich habe es aber so, dass jeder seinen Star behalten kann, den er auch im Vorjahr vielleicht früh genommen hat. Und damit ist der First-Round-Pick weg und es geht mit der zweiten Runde los. So ist bei uns die Lösung. Es wäre eine Option, dass sich die Leute es aussuchen können, gibt es auch. Das haben wir in Stolles Liga gemacht seit ein paar Jahren. Und da konnte man sich aussuchen, will ich zwei behalten, will ich einen behalten oder gar keinen.
Aber was will ich bei null anfangen? Hast du dann einen First-Round-Pick bekommen dafür oder wie lief das?
Wenn du keinen Keeper behalten hast, hast du mit der ersten Runde angefangen. Und jeder, der zwei Keeper hatte, ist in der dritten Runde erst eingestiegen.
Weil du musstest dann muss dein Keeper überlegen. Ja eigentlich schon ein Top 5, 6, 7 Pick in der ersten Runde sein, dass du ihn behalten musst. Wenn nicht, dann macht das eigentlich keinen Sinn.
Du hast für jeden Keeper immer die erste Runde hergegeben, sozusagen.
Genau.
Das war dein First-Round-Pick. Egal, wo du ihn im Vorjahr dann geholt hast.
Das ist natürlich eigentlich schon eine sehr große, große Last. So, ich habe noch ein paar Fragen für euch. Überraschungsspieler in Fantasy, glaube ich, haben wir zu Genüge gerade schon beantwortet. Wie steht ihr zu zwei oder mehr Spielern vom gleichen Team im eigentlichen Fantasy-Lineup? Chris, die Frage würde ich gerne an dich stellen.
Mhm. Ich muss auch direkt lachen. René
Linsenmeier, nur mal den Namen genannt zu haben.
Also erstmal ist natürlich die Frage, wie man das aufteilt. Also ich habe, glaube ich, in meiner völligen Verzweiflung auch mal zwei Running Backs aus einem Team aufgestellt. Das geht natürlich eher nach hinten los, aber ich würde immer noch Quarterback und Wide Receiver sagen, dass das geht. Oder also ein Target und der Quarterback, das funktioniert für mich. Das Ding ist natürlich, ist ja klar, wenn es nach hinten losgeht, dann so richtig. Das ist natürlich das Problem. Aber im Prinzip mache ich das ganz gerne, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich mache es maximal bei... Ich habe es auch schon mal erklärt in der Saison, warum. Weil ich eben einmal, das ist aber bald 15 Jahre her, da hatte ich eine Kombi mit Quarterback und Running Back. Das ist eine absolute Katastrophe. Mhm. Das, 15 Jahre nicht, aber das war D'Angelo Williams als Running Back, Rookie, glaube ich. Und Jake Delhomme. Doch, das kann doch schon 15 Jahre her sein. Und da war immer einer von beiden scheiße, natürlich, klar. So, und ich mache es dann, wenn überhaupt, dann Quarterback Tight End. Das finde ich eine ganz gute Geschichte, das zu kombinieren. Aber Quarterback Receiver, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt so gar nicht. So, und dann, das ist schon schwierig dann.
Ich finde, es hat nochmal insgesamt mit den Bye-Weeks zu tun. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn man irgendwas glaubt und wenn man in Kombination glaubt, dass die funktioniert, dann kann man das sehr, sehr gut machen. Dann sollte man aber außerhalb dieser zwei keine großen anderen Bye-Week-Leute mehr in der gleichen Woche haben. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt dabei.
Und man muss sich frühzeitig umsehen, auf jeden Fall. Also das im Auge behalten.
Ja, bei Meti hat es geklappt. Mhm. Sieger unserer Liga, der hat die Dallas Cowboys mit Prescott, Amari Cooper und Dalton Schultz gehabt und hat das Finale gewonnen. Also es kann schon klappen, aber es muss dann schon alles richtig
laufen. Gut, dass du Meti Volkan ansprichst. Das leitet mich über zu den nächsten drei Fragen, die er uns gestellt hat, weil der spielt nämlich diese Woche noch ein Fantasy-Finale. In der Liga mit seinen Jungs fragt er Mixon oder Brandon Cooks. Ich glaube, Mixon ist raus, oder? Mit Covid.
Covid.
Also, Brandon Cooks, würde ich sagen, auf der Flex. Dann fragt er Defense Saints at Atlanta oder Vikings at Chicago.
Saints, für die geht es um alles.
Mhm.
Das ist eine geile Defense.
Sehr schön. Und bei Meti fragt er noch Quarterback Lamar, Taysom Hill oder Lance. Lance hat Finale gesaved. Das hat für ihn, glaube ich, einen emotionalen Grund zumindest.
Dann würde ich mit Lance gehen.
Ja, das hatten wir doch schon mal
Spieler,
das Thema.
Spieler der Herzen. Ja. Und Lamar, also der konnte nicht laufen letzte Woche. Da gab es ja dieses Video aus dem Practice und das sah ja furchtbar aus.
Wie so ein, deswegen, wie so ein 75-jähriger alter Mann sah da aus, leider Gottes.
Ja, genau. Also, ja. Lance, wenn Jimmy G out ist, und das hoffe ich für die 49ers, weil der Lance braucht Snaps. Der ist ein X-Faktor, auch in den Playoffs. Also der kann ihn, das ist genau der Grund, wenn sie in die Playoffs kommen, dass sie dann ein bisschen weiterkommen könnten. Der Grund wäre Trey Lance. Kann natürlich eine tolle Katastrophe werden, hat mit Fantasy jetzt auch nichts zu tun, aber das besprechen wir dann in einem anderen Format, vielleicht nächste Woche.
Genau, André Gabler fragt, wer sind aktuell eure 2 bis 3 Lieblingsspieler, nicht wegen Fantasy? Chris, fang doch mal an.
Nicht wegen Fantasy?
Nicht wegen Fantasy und ich finde auch nicht unsere Lieblingsteams. Also weder Seahawks bei Detti, noch bei dir die Cardinals, noch bei mir die Chiefs.
Oh, fies. Okay, Jamar Chase. Klar. Dann ist es ehrlich, also ich, das hatte ich ja letztes Mal schon angedeutet, ich bin totaler Burrow-Fan. Also die beiden zusammen finde ich einfach richtig, richtig gut. Und den finde ich denn noch so richtig cool? Dawson Knox bin ich auch totaler Fan geworden diese Saison.
Mr. Null Punkte?
Ja. Mal.
Nicht wegen Fantasy, ich weiß. Detti, was ist dein Lieblingsspieler? Außer deiner Liebe für Ward, die möchte ich natürlich hören. Gibt's schon den Fanclub?
Nein, immer noch nicht. Ich suche ja seit Wochen mit Flo Hauser von der Zone, wollen wir einen Fanclub gründen, der es noch nicht mitbekommen hat. Weil Flo Hauser so verliebt ist, habe ich gesagt, ich erkläre mich solidarisch, damit er nicht alleine dasteht. Aber es ist fast unmöglich, außer in den USA, sich eins zu bestellen, ein Trikot oder ein T-Shirt von Denzel Ward zu kriegen. Ich muss in diesem NFL Shop Europe mal schauen, ob es da was gibt.
NFL Shop Europe, relativ einfach. Ehrlicherweise, weil du da teilweise einfach selbst die Namen draufschreiben kannst, kann ich dir aber ehrlicherweise nicht empfehlen, um da mal einen kleinen Tipp zu geben beim Trikot bestellen. Die haben kleinere Nummern, die sehen total klein aus und sind nicht ansatzweise so geil wie die Trikots in den USA. Ich würde dir empfehlen, NFL-Shop und nicht auf Europa klicken und es da bestellen, kostet 15 Euro. Versandkosten normalerweise, man findet ja noch andere Sachen, die man da toll findet, aber das Trikot ist 10-mal geiler.
Okay, also dein Adam Thielen-Trikot am Montag war wirklich geil übrigens. Da hast du ja immer davon geschwärmt.
Das Coole bei den Color Rush-Trikots, und das kann ich dann da nochmal empfehlen, die sind immer Vapor Limited, also das sind immer die gestickten Nummern. Wer immer Bock hat auf coole Trikots und die vielleicht günstiger erreichen muss, darf man nicht so viel sagen, dann sind die ganzen günstigen Angebote weg. Aber da einfach mal nach Vapor Limited, das sind einfach nur NFL-Trikots, die heißen so, das sind die geilen gestickten.
Okay, zurück zu meinen Lieblingsspielern. Von Fantasy kann man es nicht trennen, aber Matthew Stafford ist bekannt, Joe Mixon ist bekannt und die Nummer 3, dann nehme ich, wen nehme ich denn da? Die Nummer 3 sage ich gleich, ich weiß es noch nicht.
Freiermuth.
Gibt es einige, mehrere Kandidaten. Ja, der Freiermuth ist schon ganz vorne dabei, aber ich würde eigentlich lieber gerne so einen Linebacker nehmen, aber ich weiß noch nicht welchen. Jordan Brooks, aber der ist von Seattle, darf ich ja nicht. Deswegen, lass mich noch überlegen.
Wenn man das eigene Team mit reinnehmen darf, hätte ich übrigens Buda Baker noch mit reingenommen.
Na, schau an.
Ja,
so. Ist doch okay. Nächste Frage.
Also, darf ich noch oder wollt ihr meine gar
nicht? Ja, natürlich. Achso, du hast noch nicht. Ja, natürlich.
Ich bin einmal bei den Jets. Ich finde die Jets irgendwie ein cooles Team. Was ich glaube, da baut sich langsam was auf. Bei Quarterback-Situation bin ich nicht so ganz sicher. Ich finde auf der einen Seite Elijah Moore ziemlich cool. Auf der anderen Seite muss ich ehrlicherweise sagen, da gibt es noch einige, so Quinn and Williams ist cool, aber den ich richtig geil finde, ist Michael Carter the Second. Der spielt eine sensationelle Saison, den habe ich sehr gerne genommen. Was habe ich denn noch dran? Also es ist natürlich Justin Fields, der in irgendeiner Form hängen geblieben ist, den ich wirklich extrem geil finde. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass OBJ wieder da ist. Ich finde, solche Spieler braucht die Liga. Ich glaube, der hilft total, die NFL noch populärer zu machen, weil er eben nicht mehr nur ein Spieler, sondern ein Popstar ist. Und auch einer, der einigermaßen wenig durchgedreht ist bisher. Ich weiß ein bisschen.
Aber müsstest du Kyle Pitts nicht auch mit reinnehmen eigentlich?
Genau, Kyle Pitts hatte ich auch gerade drüber nachgedacht. Kyle Pitts wäre genauso einer, den ich sehr, sehr lieb habe. Also ich habe insgesamt eine große Liebe für Titans, wie glaube ich ihr auch. Und Kyle Pitts finde ich auch sensationell cool.
Guck mal, wie gut wir uns kennen.
Ich habe die Fragen gerade offen, Daniel. Ich würde mal schauen, weil da kommen ja noch 15 Stück gefühlt. Physiker Renz hat geschrieben, würdet ihr Spieler wie McCaffrey wieder draften, obwohl sie mit Verletzungen kämpfen? Das haben wir vorher kurz schon angesprochen. Nur mein Take zu McCaffrey, ich würde ihn wieder draften. Ich würde ihn nicht an Nummer 1 draften. Das wird aber auch nicht passieren, weil genau jeder die Angst hat wie Chris. Der wird wahrscheinlich Mitte, Ende erster Runde weggehen und da würde ich ihn nehmen, weil der Typ wird nächstes Jahr, wird er 26 sein. Und er hat natürlich die letzten zwei Jahre, ich glaube, einmal hat er 3 Spiele gemacht und dieses Jahr 7 oder so. Das ist schon ein Haufen Holz, was er da verpasst, aber der Typ ist nicht tot. Also und er hat eigentlich nur 2 Jahre, wo er wirklich so einen vollen Workload hatte, weil als Rookie bei den Panthers war der kein Workhorse. Also das kam ja aus dem zweiten Jahr und ich weiß nicht, der hat so oft Hamstring und Knöchel und was auch immer, aber ich würde den noch nicht ganz abschreiben mit 26.
Und ich glaube, dass die Offensive Line von den Panthers besser wird nächstes Jahr. Also mein Gefühl ist, dass die im Defensive Backfield sind sie okay aufgestellt. Ich finde, in der Offensive brauchen die gar nicht so viel mehr. Ein Quarterback, der nochmal irgendwie abliefert, wäre ganz sinnvoll, aber ich glaube, da gehen sie schon mit Darnold in irgendeiner Form. Von daher glaube ich, dass die O-Line schon etwas sein wird, was sich nochmal verbessert und das würde ihm, glaube ich, sehr gut tun.
Aber das heben wir uns auf für die Team-Podcasts, oder? Die wir schon mal angedacht haben.
Wir überlegen ja noch, muss ich ehrlich sagen, wir machen jetzt erstmal Pause. Es wird einen neuen Podcast am Donnerstag geben, zu dem ihr nächste Woche mehr hört und solange und wo auch Teile dieses Podcasts drin vorkommen, also Menschen, da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird echt ein Knaller. Und wir machen eine kurze Pause und kommen dann nach dem Super Bowl wieder und gucken dann mal, welches Thema wir annehmen. Wir sind für Vorschläge immer noch sehr offen. Ich finde die Frage, also Keeper-Liga Lamar Jackson oder Joe Burrow behalten, ich glaube, ich würde fast nie in der Keeper-Liga, kommt drauf an, wie viele einen Quarterback halten, muss ich ehrlicherweise sagen. Von den beiden wäre es Joe Burrow, aber der Quarterback hat für mich, also da sind die Unterschiede einfach nicht so groß. Andere Spieler haben meist ein größeres Value.
Ja. Also ich habe in einer Liga ja Kyler Murray und werde ihn nicht keepen. Und es fällt mir sehr schwer, aber es ist einfach Quatsch.
Ja, du wirst du irgendeinen anderen Cardinal finden, den du keepen kannst, oder?
Korrekt.
Ja, natürlich. Ich würde Lamar nehmen. Der hat mit diesen Rushing Yards, das ist immer ein Upside. Ich glaube, als Passer wird er nicht schlechter. Und seine Receiver werden auch nicht schlechter. Die sind ja alle so jung. Also ich glaube, dass Upside vorhanden ist, ja.
Würdest du zustimmen, dass es keinen Sinn macht, ein
Quarterback? Ja, auf jeden Fall. Nein, okay. Kein Quarterback keepen, aber es gibt ja auch Ligen, da keepst du 6 Leute oder so. Also es ist dann keine Dynasty, sondern und da kannst du das schon leisten, so ein Quarterback. Weil der muss Rushing Yards haben, weil sonst macht das für mich keinen Sinn.
Dann EasyThrow84 fragt, was sind eure Lehren aus der vergangenen Saison? Ach.
Das ist schwierig. Und ich glaube, das kann man nicht in einem Satz sagen. Und ich glaube, letztlich haben wir es in jedem Podcast besprochen schon.
Lass mich eine Lehre sagen, die mir wieder aufgefallen ist. Wir können hier so viel um Spieler reden. Am Ende gehört auch eine Portion Glück bei Fantasy dazu. Man kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man erfolgreich ist. Man wird aber nicht automatisch, egal wie viel Zeit man hier investiert, wird man erfolgreich. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, immer drin zu haben und sich auch selbstbewusst zu machen. Es ist am Ende auch einfach ein Teil Glück, weil man nicht im Kopf der Spieler steht.
Das stimmt.
Also meine Lehre ist, Entschuldigung, du, Chris?
Nee, mach du zuerst.
Also meine Lehre zum einen ist, immer wieder, ich meine, die Lehre ist nicht neu, aber in der Footballerei Backspin-Liga ist es wieder passiert. Ich nehme Calvin Ridley in Runde 2, okay, Ich gehe normalerweise immer mit zwei Running Backs in den ersten beiden Runden. Das führt dann dazu, dass selbst wenn Ridley funktioniert hätte, das führt dann dazu, dass ich Gus Edwards in Runde 3 nehme. Da hatte ich da schon kein gutes Gefühl. Naja, wenn der sich das Kreuzband nicht reißt, dann kommt da kein Latavius Murray von der Straße.
Nee, total.
Freeman.
Der Pick war total smart.
Aus der Gruft. Naja, smart war er nicht, weil ich fand ihn damals schon scheiße. Aber ich musste ihn nehmen, weil in Runde 3 ist keiner mehr da. Da ist nicht mehr viel da. Und deswegen, das wäre wieder mal ein Beweis. Ich gehe immer mit zwei Running Backs raus, normalerweise.
Aber das waren die beiden Spieler, die bei mir so hängen geblieben sind, waren Miles Gaskin. Hatte ich auch kein gutes Gefühl bei. Und ja, Brandon klar. Cooks, der zweite, der wo ich auch dachte, boah, da kannst du doch nichts nehmen. Und am Ende, auch das war so ein Mr. Inkonstanz, wo du irgendwie nie wusstest, was kommt. Auch beides grauenhafte Picks haben mir auch wehgetan. Also Gefühle, die man im Draft hat, das ist, glaube ich, deine Antwort. Trau denen und halte dich an deinen Plan.
Und Chris, was wolltest du
sagen? Ich wollte nur sagen, wieder mal, die Projections in der App sind absoluter Müll. Am liebsten würde ich die ausschalten. Weil
ja, klar.
Man sieht die und es macht trotzdem irgendwas mit einem. Und es ist wirklich totaler Humbug.
Genau, Dickler 78, also Easy Throw, welche waren eure größten Überraschungen? Das haben wir schon beantwortet. Dickler 78, Waller war für mich wie ein Wide Receiver und hat nicht eingeschlagen. Ist die Idee falsch oder nur Pech? War wie ein Wide Receiver. Naja, aber er ist ein extrem guter Tight End, der eben sehr gut fängt. Da gibt es nicht so viele in der Liga. Das sind die Kelseys, die Wallers, die Kittle, wenn er fit ist. Und jetzt ein bisschen neue, die dazugekommen sind mit Kyle Pitts, mit Freiermuth und Schulz. Aber ein Tight End kann eben wirklich besser sein als viele Wide Receiver und macht auch als einen frühen Pick total Sinn. Dass Waller sich da verletzt hat, ist eben bitter.
Thema ja, Glück. Sehe ich anders. Okay. Ich habe TJ Hockenson dieses Jahr relativ früh genommen, ich glaube sogar in Runde 4, das war für meine Verhältnisse früh. Da war er aber aus meiner Sicht wirklich noch der in diesem oberen Tier, also nicht Nummer 1 mit Kelsey, Kittle, Andrews. So, Andrews war im Endeffekt jetzt mit Abstand der Beste, aber Hockenson kam dann danach. Da haben dann Leute Kyle Pitts schon genommen, wo ich mir immer gedacht habe, ey Leute, wenn es perfekt läuft, dann hat er eine 1000-Yard-Saison, genau so war es.
Kutsche, oder?
Ja, viele haben den wahnsinnig früh genommen. Und dann habe ich TJ Hockenson und dachte mir, naja.
Ich wollte übrigens nochmal gesagt haben, der die meisten Punkte gemacht hat, war Kelsey. Das will ich mal einmal festhalten hier, ja?
Mhm. Ja, haben wir doch einen Chiefs-Spieler, schon. Nein, aber
Mark Andrews hier.
Ja, naja, aber Kelsey war oft ein First-Round-Pick und Andrews nicht. Also das ist dann wieder die Frage, was ist der Value? Und Hockenson war für mich, für meine Verhältnisse relativ früh, ist genau das passiert, was ich mir gedacht habe. Da gibt es, also Amon-Ra, St. Brown hatte natürlich eine Chance, weil da auch kaum Receiver rumlaufen, die irgendwie NFL-Qualität haben. Das hat er dann ja auch bestätigt. Aber die klare Nummer 1 war eigentlich Hockenson. Der hat sich dann verletzt und dann war außer St. Brown überhaupt gar keiner mehr da. Und deswegen hatte der so Monsterwochen, glaube ich, zum Schluss. Aber Tight End ist mir immer zu früh. Da warte ich normalerweise eigentlich immer ab.
Nee, ich finde Tight End
ist, und du hast gesehen, Position, Dawson Knox und Freiermuth, das waren beides Waiver-Picks.
Aber
hat kein Mensch gedraftet.
Ich finde, die Position ändert sich gerade. Es war vor ein paar Jahren so, dass du da Kelsey, vielleicht noch Mark Andrews, Kittle hattest. Sogar ein Ertz oder ein Gronkowski waren eigentlich nicht mehr spannend, weil da so groß, der Gap war so groß, dass es sich lohnte, einen dieser Guten zu haben. Mir hat Travis Kelsey vor 2 Jahren die Fantasy-Super Bowl gewonnen. Also am Ende, der war so viel besser als alle anderen Tight Ends, dass das einfach so wie so ein Joker war. Und ich finde, das ändert sich gerade. Und es gibt unglaublich, also man merkt, dass sich die Position des Tight Ends in der Liga ändert und der für viele Teams eine deutlich größere Receiver-Rolle hat. Und da bin ich völlig bei ihm zu sagen, ja, eigentlich ist das teilweise ein erweiterter Receiver und dann musst du ihn auch nicht so früh nehmen, weil davon gibt es dann 12 oder 15, die alle irgendwie ein gutes Niveau haben können. Du brauchst ein bisschen Glück und du brauchst eher dann 2, die, wo du austauschst oder gut auf dem Stream zu sein und auf dem Waiver-Wire die Leute zu finden, die dann funktionieren, weil du hast jetzt eben fast 20. Also Uzoma ist der 20-beste Tight End dieser Liga roundabout und das ist eben das, was sich dann geändert hat.
Ja, aber wie viele Tight Ends hatten 1000 Receiving Yards? 3 Stück. Und der Kyle Pitts ist einer davon und selbst der war unbeständig. Und der hatte 66 Catches. Das ist in der PPR-Liga, das sind dann nicht so viele Punkte und da sind viele Receiver besser und beständiger. Darum geht es,
finde ich. Du lebst bei den Tight Ends natürlich von der Red Zone und den Touchdowns, definitiv.
Genau. Und es gibt keinen mit 10 Touchdowns dieses Jahr.
Ja,
definitiv. Also, Chris, wie sagst du, Tight End wichtig oder unwichtig? Also früh oder kommt drauf an?
Nee, also spät. Ich bin da bei dir. Und das habe ich jetzt auch gemacht, diese Saison, in allen Ligen. Und es lief viel besser als in der Saison davor, wo ich auch relativ früh auf Titans gegangen bin, weil es so tempting war. Aber ich finde, die kann man wirklich gut streamen und da kommen auch jedes Jahr immer noch ordentlich Sleeper hervor, wie dieses Jahr ja auch. Deswegen.
Ich sage ja, also Freiermut und Nox sind für mich so die, und also solche klassischen Beispiele fallen mir jetzt in der Vergangenheit gar nicht so viel ein, wo du während der Saison dir irgendeinen Titan holst und denkst, ah, okay, was ist denn da los? Der ist ja, der hat jetzt schon das dritte gute Spiel in Folge gemacht oder das zweite. Den probiere ich jetzt mal aus, weil ich ja streame und dann kommt halt, dann funktioniert es halt wunderbar.
Ja.
Und Nox habe ich, glaube ich, in der zweiten oder dritten Woche geholt. Vom Waiver.
Ja, ich auch.
Also, ja. Genau, also es ist unterschiedlich, glaube ich, die Antwort. Daniel findet sie wichtiger. Ich nicht, aber ich glaube, wenn es funktioniert, dann kann Waller natürlich ein super Pick sein. Wenn der das spielt, was er letztes Jahr gespielt hat, dann klar. Es konnte ja keiner ahnen, dass der so untergeht. Weil er halt verletzt war auch.
So ist es, genau. Vor Football-Team, wie viel Zeit in der Woche verbringt ihr mit Fantasy-Football?
Es geht, ehrlich gesagt. Also ist jetzt die Frage, sich ums Team zu kümmern oder sich mit der Materie zu beschäftigen.
Ums Team kümmern. Also was machst du, wie viel machst du mit einem Team, damit du glaubst, erfolgreich zu sein?
Ja, die Haupttage sind natürlich Dienstagabend. Also dienstags braucht man Zeit, finde ich. Wahrscheinlich.
Vorbereitung Waiver Wire. Richtig?
Genau, das ist eigentlich der wichtigste Tag, finde ich. Und dann sollte man zusehen, dass man ab Donnerstagabend eine Übersicht hat, wer zuerst spielt, wer wann spielt. Und Sonntag sollte man nicht, so wie ich, einige Male 10 Minuten vorher erst reingucken. Das kann schief gehen.
Und dann die Fragen schicken, die wir dann gar nicht mehr sehen.
Ja, oder genau.
Die Meinungen erfragen. So, was
genau, und dann krieg ich von dir so Memes zurückgeschickt, aus denen ich überhaupt nichts also lesen kann.
Daddy, wenn du alle Fragen beantwortest, bist du wahrscheinlich bei 8 Stunden pro Woche. Ist bei mir ein bisschen weniger, aber auch da kommt ein bisschen was an. Aber für das Team, glaube ich, reicht jeden Tag 20 Minuten und am Sonntag 1 Stunde, hätte ich gesagt.
Ja, das, ich kann es gar nicht sagen, weil das alles so nebenbei passiert. Also das ist, wenn ich auf dem Klo sitze oder wenn ich, keine Ahnung, irgendwie gerade eine Pause mache oder nicht telefoniere oder sonst irgendwas im Homeoffice, dann schaue ich halt aufs Handy und dann kommt die Frage und dann beantworte ich die meistens gleich. Wenn ich eine Bitte für 2022 hätte, schickt mir keine Frage um 18.35 Uhr. Da schaue ich dann entweder gar nicht mehr rein oder also habe dann dementsprechend ein schlechtes Gewissen, dass ich die Frage jetzt nicht mehr beantwortet habe. Und andererseits denke ich mal, in einer kompletten Woche, klar, mit Covid ist natürlich, gibt es da kurzfristig Änderungen, aber ich sage mal zumindest, man hat den gesamten Sonntag Zeit und wenn man sich bei irgendeiner Entscheidung unsicher ist und da eine Meinung hören möchte, dann schickt die Mittag oder so, weil dann ist alles entspannt. Aber 18.45 Uhr, oh. Ja, das ist doof.
Schön, ich hab's verstanden, Daddy, ich hab's verstanden. Ich
glaube, dass sich keiner daran...
Nee, du hast gar nicht gemeint, du bist nicht alleine.
Dass sich keiner im September daran ändern wird. Aber das
glaube ich auch.
Sparky Sharky. Das ist ein schöner Name. Wo findet man am besten deutsche Ligen für die nächste Saison, eventuell sogar deines Team?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es uns allen dreien so geht, aber ich werde auch weiterhin das so handhaben, dass ich halt einfach mit Freunden und oder Bekannten spiele, zumindest so.
Genau.
Und alles andere ist für mich auch gar nicht vorstellbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja wirklich nur 2 Ligen, das ist jetzt für einen Fantasy-Nerd oder so, ist das natürlich total wenig. Da werden, habe ich ja schon mal gesagt, werden manche auch überrascht sein, aber ich spiele das ja dann mit dem Herz und alles, was über 3 Ligen rausgeht, das interessiert mich nicht mehr. Da schaue ich gar nicht drauf. Und vor allem Ligen, wo ich keinen kenne, so. Deswegen kann ich das gar nicht sagen. Also es gibt bei Fantasy-Kollegen auch aus Deutschland, die haben dann Discord-Channels oder sonstiges oder Plattformen, oder ihr schaut in die Fantasy-Footballerei-Gruppe auf Facebook. Da sind mal weit über 3000 Leute da drin. Schaut da rein, schaut in unseren Discord-Channel rein und wenn ihr nach Ligen sucht, so, und auch nach Dynasty-Ligen, also da geht auf jeden Fall was.
Ich glaube,
für mich kommt es halt nicht in Frage.
Der größte Tipp ist, geht gerne in die Fantasy-Footballerei-Channel bei Facebook, fragt danach, wenn ihr da eine Anfrage habt, dann findet ihr auf jeden Fall eine nette Runde. Da legen wir die Hand ins Feuer, das sind alles nette Menschen, die hören die Footballerei, die mögen die Footballerei. Da werdet ihr coole Leute finden. Ansonsten können wir überlegen, ob wir mal für Leute, die kurz vorher im September noch eine Liga suchen, nicht mal so einen kleinen
Fantasy-Tinder.
Fantasy-Date-Sendung machen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön.
Aber ich würde, also ich würde auch, so hat es bei mir jetzt ehrlich gesagt auch funktioniert. Ich habe bestimmt jetzt inzwischen 10 Leute aus dem Freundeskreis mit reingezogen ins Fantasy-Thema. Ich würde einfach an Leute denken, die sich irgendwie für Football interessieren, und die sind meistens auch offen für Fantasy, auch wenn sie erst anfangen. Also man kann ja auch einfach zusammen dann eine Liga gründen, erstmal zu sechst oder so.
Und manchmal muss man jahrelang baggern an bestimmten Leuten und irgendwann spielen sie es einmal und können nicht mehr aufhören.
Und manche sagen einfach ja, so wie ich.
Ich möchte das. Mhm. Ich kenne auch wenig, die dann wieder aufgehört haben. Also, ist einfach so.
Ich kenne eigentlich erst eine Person, die dann aufgehört hat, aber das ist eine andere Geschichte. Simon Skivegoni fragt, eure ersten 5 Picks, ich glaube, wir hatten 5 Picks, wenn man unseren Nummer 1 Pick sagt, da haben wir jetzt einige gesagt und da sind einige Diskussionen gekommen, einfach eine Viertelstunde nach vorne gehen, zurückgehen, da findest du auf jeden Fall welche. Philipp Büttner fragt erstmal, wie viele Trades macht ihr durchschnittlich in einer Saison? Kommt ein bisschen auf den Modus an. Also Trades sind relativ wenig. Also ich glaube, ich habe so in der Liga so 4-5 Trades maximal mal gehabt. Ist eben aber auch, weil es gar nichts, also weil so ein bisschen, wenn du keine Dynasty-Liga hast, dass eben schon der Value immer sehr begrenzt ist und es schwer ist, Partner zu finden, wo du einen ähnlichen Wert hast. Also das finde ich extrem schwierig. Wie siehst du das, Detti?
Ja, auch hier die persönliche Erfahrung, das kommt auf die Liga an, und wenn ich dann die Leute kenne, und selbst wenn ich sie nicht persönlich kenne, dann weiß ich aber im Laufe der Jahre, okay, mit dem kann ich traden. Also da kriege ich kein Schwachsinnsangebot, der ist Realist. Das sind wirklich nicht viele, deswegen sind es auch nicht viele Trades. Nein, es ist wirklich so. Und deswegen sind die Leute keine Idioten, die anderen alle, aber Trades sind halt oft so, dass die Leute denken, da gebe ich jetzt zu viel, und außerdem hängen sie ja an ihren Spielern und wollen die wirklich nur abgeben, wenn sie eigentlich mehr Wert zurückbekommen. Das sieht dann aber das Gegenüber wieder nicht ein und so weiter. Also es gibt sogar unangenehme Trade-Angebote, aber es gibt ein paar im Laufe der Jahre, aber da müsst ihr halt in der Liga länger sein, glaube ich, wo man weiß, okay, der macht nur das, was ich selber auch machen würde. Und dann klappt
Daddy empfindet dreiste Trade-Angebote als übergriffig, möchte er damit sagen.
Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall. Fast zur Anzeige würde ich sowas bringen, aber ich mache es dann doch nicht.
Ja,
dann,
bei mir ist es maximal 1-2, wenn überhaupt was passiert.
Philipp Bittner fragt aber auch noch eure Meinung zu QB All-Year-Stream in 12er-Liga. Keine Superflex.
Kann funktionieren, ja. Wenn du im Draft viele Running Backs holst, auch gern mal 3 in den ersten 4 Runden, habe ich kein Problem, weil wenn Daniel sagt, die Tight End Position ändert sich, genauso ändert sich die Running Back Position. Du wirst immer mehr Christian McCaffreys für Arme haben. Das heißt, du wirst immer mehr Running Backs haben, die ähnlich wie Eckler, ähnlich wie Kamara, die viele Bälle fangen. Und selbst ein Jonathan Taylor fängt dir ein paar Bälle, aber du wirst viel Value noch kriegen, außerhalb der Top 5, sage ich jetzt mal, die dann zumindest über die Receiving Yards kommen und die du immer auf die Flex stellen kannst. Also viele Running Backs früh nehmen und dann Quarterbacks und Tight End streamen. Defense sowieso, aber QB und Tight End kann man schon machen. Außer du bekommst Josh Allen, Mahomes, okay, Jalen Hurts, Kyler Murray. Also für mich muss der Quarterback, wenn ich ihn nicht streame, muss er laufen. Das einigermaßen
oder,
nachvollziehbar
oder diese,
ist.
Oder diese Top-Running-Backs, die unglaublich viel wegreißen und wo die eigentlich jedes Spiel 3 Touchdowns haben.
Also Quarterbacks, ja.
Fragt, was haltet ihr von Wide-Receiver-Heavy- oder Running-Back-Heavy-Strategien? Ich glaube, das würden wir erstmal in der Offseason irgendwann wirklich mal Richtung nächste Saison mal angehen. Weil da geht es schon tiefer rein, wie man draftet und was für Draft-Strategien man hat, das würden wir auf jeden Fall später mal machen. Genauso Amaze fragt, erklärt man die verschiedenen Fantasy-Arten, machen wir, gibt es eine eigene Sendung pünktlich zur nächsten Saison, da werdet ihr keine Probleme haben. Marc aus
Ist dann schon Sommer.
Das ist auch warm. Da kannst du wieder in kurzer Hose bei dir im Keller sitzen. Marc aus M fragt, Keeper-Liga, wen behalten? Lamar, AJ Brown, Kittle, McCaffrey, Waller. 3 brauche ich. Was jetzt, wie früher die eingesetzt, jetzt kommen wir hier in die Keeper-Ligen damit. 3 Braucher, also, Lamar Jackson, AJ Brown, George Kittle, McCaffrey und Waller.
Aber das müssen wir nicht heute entscheiden, oder?
Ach komm, gib mir mal einen Tipp.
Kittle, McCaffrey,
Waller.
AJ Brown, selbstverständlich.
Nee, Waller auch oben. Noch? 2?
Also stimmt, du hast 2 Teile. Also,
nee, das ist ja Quatsch.
Ja, AJ Brown, Kittle, McCaffrey, sagst du.
Genau.
Ich hätte Waller für Kittel genommen, aber ansonsten bin ich bei dir.
Ja.
Isuzu fragt, wie bereitet man sich am besten auf den nächsten Draft vor? Das kommt in der Offseason. Und Kenny Golladay für nächste Saison eine Option, fragt Jay Packer. Weiß ich endlich, was der Fake-Account von Nico ist. Das ist Jay Packer scheinbar. Ja. Also,
nicht, wenn du dafür Debo Samuel abgeben musst.
Jay Packer ist ein treuer Fan und nein.
Ich weiß, es war ein Scherz.
Stell mir die Frage im September bitte nochmal. Im August. Aber nicht im Januar. Aber
nächste Saison, eine Option heißt ja auch, in welcher Runde kriegst du ihn, was machst du da? Er wird nicht in den ersten vier Runden eine Option sein, aus meiner Sicht.
Also ich glaube, bei Vorbereitung auf den Draft kann man erstmal sagen, dass man jetzt, dass das jetzt noch nicht beginnt, sich auf den Draft nächstes Jahr vorzubereiten.
Also ein Receiver, der null Touchdowns macht und so unbeachtet ist, egal welcher Quarterback da steht, das ist kein gutes Gefühl. Also ich hätte bei dem im Draft ein sehr schlechtes Gefühl und auf das höre ich jetzt immer mehr.
Das ist die Frage der Offseason. Allen Robinson oder Kenny Golladay? Mhm. Not oder Elend? Wer soll es sein?
Sehr schön. Eine Frage habe ich an euch noch ganz kurz beantwortet. Jetzt startet die Playoff-Saison oder die Playoff der Saison in anderthalb Wochen. Ich würde von euch gerne einmal wissen, gibt es Fantasy-Alternativen, die ich jetzt in den Playoffs spielen kann, die euch Spaß bringen?
Also ich fand das Offizielle, wo man sich sozusagen so ein kleines Team zusammensucht, und je nachdem, wie lange die dann durchhalten, bekommen die mehr Punkte, ne? Je länger die drin bleiben. Das war doch das System.
Ja.
Hatten wir das nicht gespielt, Daniel? Doch.
Ja.
Man wählt sich ein kleines Team zusammen und je nachdem, wie lange die
NFL Fantasy Playoff Challenge.
Genau. Mir hat das ehrlich gesagt Spaß gemacht. Ich habe das tatsächlich auch gewonnen, aber es hat halt niemanden interessiert und dann macht es eben keinen Spaß. Dann ist so, guck mal, was ich geschafft habe. Ach, interessiert keinen. Na gut, warum habe ich das jetzt gemacht?
Bei mir war es so, mich hat selber gar nicht interessiert. Das war dann auch nicht gut.
Es ist auf jeden Fall nicht so, dass es mich so dabei hält, dass ich während der Playoffs auf mein Handy gucke. Überhaupt nicht. Das ist auch, also nee, leider gibt es eigentlich keine Alternative, wenn ich ganz ehrlich bin.
Wie siehst du das, Daddy?
Ich würde sogar unehrlich sagen, mich interessiert das überhaupt nicht. Und ich bin so froh, dass ich Football ohne Fantasy und ohne auf Stats zu schauen jetzt in den Playoffs gucken kann. Wer es machen will, der braucht halt die Strategie, dass er das Glück hat oder die Glaskugel, dass er so viele Spieler wie möglich vom späteren Super Bowl-Sieger oder zumindest vom Super Bowl-Finalisten, das reicht dann auch schon, im Team hat. Und der gewinnt halt dann so. Und da bringt dir dann dein Eskalations-Wildcard-Receiver nichts, wenn das Team ausscheidet. Da hast du zwar Ahnung bewiesen, aber es bringt dich in dem Spiel nicht weiter. Und, I don't like. Es gibt von Run, glaube ich, auch so ein Fantasy-Manager für die Playoffs, da musst du dann, glaube ich, Teams für Offense und sowas nehmen. Kenne mich aber auch leider gar nicht aus, deswegen. Ich kann da keine Empfehlung.
Einfach mal Football genießen.
Genau.
Ich glaube, der Manager ist sogar für die normale Saison, Detti. Der spannende Teil des Fantasy-Thema ist, dass es eben sehr den Sonntag versüßt und man dabei ist und nochmal persönlich involviert ist, auch wenn sich das eigene Team ist in der Red Zone. Da man in den Playoffs eigentlich keine Red Zone, keine Spiele gleichzeitig mehr guckt, sondern wirklich Einzelspiele sich anguckt, brauche ich das auch gar nicht, weil dann bin ich eben in dem Spiel drin und verfolge das und bin mit dem Spielverlauf irgendwie beschäftigt. Ich finde, da braucht es eigentlich kein Fantasy. Und ich weiß, jetzt kommen noch ganz viele andere Themen Richtung DraftKings und was es da alles an nochmal anderen Spielen, anderen Art von Spielen gibt. Ich muss ehrlicherweise sagen, mich reizt dieses ganze Glücksspielding einfach nicht. Also auf Spiele wetten oder irgendwas, das wäre dann sozusagen die Alternative. Das reizt mich einfach null und damit bin ich dann auch irgendwie eher raus und guck lieber Football.
Genau, aber ich hab vor Jahren auch mal dieses Fantasy-Ding ausprobiert, diese Playoff-Challenge. Also ein paar Jahre sogar. Irgendwann hat es mich dann überhaupt nicht mehr interessiert. Aber da ich ja so alt bin wie Tom Brady, das liegt vielleicht dann daran, dass ich einfach da... Also wer das machen möchte, und ich habe es ja damals auch gemacht, dann probiert es aus. Und das, wenn man dann erfolgreich ist, dann macht es auch Spaß. Also jeder, wie er möchte, um Gottes Willen. Also,
aber du spielst lieber an einer PlayStation 2 Madden 2008 oder so, oder?
Ja, wenn ich so ein Konsolenspieler wäre, ja. Dann würde ich es wahrscheinlich machen. Auf dem Gameboy.
Ja. Sehr, sehr schön. Ich bedanke mich sehr. Das war eine sehr schöne Sendung. Ich finde, das war ein sehr schöner Abschluss. Die Saison mit euch beiden hat sehr viel Spaß gebracht. Ich finde, wir haben einen schönen anderen Blick auf Football liefern können in der Footballerei. Danke dir, Detti, für all dein Fachwissen, all deine Sleeper-Streamer und all die Themen und Chris für dein unglaublich angesammeltes Fachwissen, was du dir selbst nicht zugetraut hättest. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Gerne. Ich dachte, jetzt wird's hart. Ich dachte jetzt so, vielen Dank, Detti, für dein Know-how und vielen Dank, Chris, dass du da warst.
Nee. Ich habe ja schon mal gesagt, und das hat man letzte Woche, glaube ich, so die schönen Sachen von 2021. Also ich hätte dieses Format so nur mit euch. Also anders funktioniert das nicht. Deswegen bin ich dankbar, dass wir das in der Konstellation durchgezogen haben. Finde ich super.
Ja, wir können auch gerne ankündigen, wir werden auch in der Offseason Sendungen machen. Wir wissen noch nicht, wie oft. Wir wissen noch nicht, was alles die Themen sind. Ich glaube, es wird ein buntes Potpourri, um das nochmal zu benennen, an unterschiedlichen Themen. Ich glaube, wir werden über Teams reden. Wir werden über Spieler, Talente, spannende Fantasy-Draft-Picks reden. Ich glaube, wir werden uns hier ein paar Leute auch einladen, über deren NFL-Faszination sprechen. Ich glaube, wir sind so ein bisschen ohne Regeln, werden wir spannende Sendungen machen. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr von uns was hören wollt, wenn ihr einen Ansatz habt, was ihr gerne machen wollt, dann schickt uns den gerne. Da freuen wir uns auch drüber. Instagram, Twitter kennt ihr. redaktion@footballerei.de ist die E-Mail-Adresse. Da freuen wir uns sehr. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Playoffs ohne Fantasy und ohne den Druck, dass man von Sonntag auf Montag nicht schlafen kann, weil vielleicht noch irgendein Spieler die Rettung sein könnte. Vielen, vielen Dank.
Bis ganz bald.
Danke euch. Ciao, ciao.
Tschüss.